die blöde Box. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren. Alle haben's gesehen und gedacht, wow, wunderschön. Aber du drehst nur am Hebel, gibst nicht Gas und lässt dich stehen. Du hast richtig tolle Haut, du bist jung, du bist rasiert. Du bist echt einsame Klasse, hast einen geilen Break verdient, yo. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Ian und Olli sitzen vor den Mikros.
Fest und flauschig ist die Sendung für Menschen mit besonders guter Haut.
Hello. Hier ist die Sendung am Sonntag. Es ist Sonntag, der 30. Mai 2021. Herzlich willkommen bei Spotify.
Herzlich willkommen.
Fest und flauschig in der Kalenderwoche 21. Und wir pfeifen beide heute auf dem letzten Loch. Das können wir direkt schon mal vorweg sagen. Es wird keine
Warum
Sendung.
Warum du denn auch? Nur weil ich das schon gesagt habe vor der Sendung.
Nein, wir direkt die Leute das direkt einweihen. Ihr braucht von der Sendung heute nicht viel erwarten. Ein gutes Rennpferd läuft nur so weit, wie es laufen muss, ist, glaube ich, der Spruch. Und wir sind richtig gute Rennpferde.
Wir sparen unsere Kräfte für die ganz großen Tage, die bald bevorstehen. Es ist dieses Jahr noch Bundestagswahl. Es ist wahnsinnig viel los. Die EM steht an. Und da brauchen wir unsere Kräfte. Wir haben den ESC immer noch nicht an uns reißen können. Wir haben immer noch nicht die doppel angekündigte, seit Jahren von uns hier angebotene Doppelmoderation beziehungsweise alternative Moderation durchsetzen können. Aber wir bleiben heute natürlich am Ball, am aktuellen Tagesgeschehen. Jan, ich war in deiner Heimatstadt. Ich war gestern in Berlin, habe im Pier 2 mein erstes und einziges Streaming-Konzert gespielt.
Du meinst in Bremen?
Am Steindamm noch ein Rollo gegessen.
Du warst am Steintor, nicht Steindamm.
Steintor,
das ist
nicht
Steindamm. Steindamm
und ist auch nicht, die Stadt ist nicht Berlin, sondern Bremen.
Berlin ist die Wahlheimat, Bremen ist die Heimat des Herzens.
Der Herzen.
Da komme ich halt her. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe in der Badewanne gelegen, habe mir das angeguckt. Ich habe mir, das kann ich
vielleicht das glaube ich dir nicht.
Pass auf, ich habe dir ein Foto geschickt, hast du es nicht gesehen?
Nein. Du hast mir ein Foto geschickt?
Ich habe dir ein Foto geschickt, wie ich in der Badewanne liege und dein Konzert
gucke. Per SMS?
Man sieht meinen Penis da so zum Teil sogar drauf. Guck mal bitte.
Mein Tier, das Foto ist nie bei mir angekommen.
Doch, guck mal in der Gruppe mit Susanne und wo wir Susanne und ich drin sind. Da guck mal in der Gruppe mal drin.
Das warst du, der das geguckt
hat? Ja, was meinst du, wem dieses schöne
Rasierte... Ich dachte, das war Susanne, die das guckt.
Du glaubst, dass Susanne
wünscht dir ein Foto? Ich hätte nie erwartet... Ich dachte, Susanne mir ein Foto, weil Susanne und ich haben eine sehr lockere Beziehung, Arbeitsbeziehung. Und wir schicken uns gerne mal Fotos aus der Badewanne. Das ist nun wirklich völlig okay von beiden Seiten aus.
Ja.
Und nee, aber ich habe echt gedacht, das war Susanne. Deswegen habe ich auch dieses grüne Herz geschickt. Das warst du, du hast mal kurz reingeschaltet, gibst zu.
Nee, ich habe länger tatsächlich geguckt. Ich hatte nur Probleme reinzukommen, weil Vico hat mir so einen kostenlosen Code gegeben. Ich bezahle natürlich dafür nicht, ist ja klar.
Weil das natürlich also nicht. Die 10 Euro, die gibst du doch nicht aus irgendwie für deinen guten Kollegen Olli Schulz.
Nee, ich habe von Wilco einen Code bekommen, dann funktionierte der erst nicht. Und dann habe ich mir das tatsächlich relativ lang angeguckt. Also ich würde mal sagen 20 Minuten oder sowas. Bin dann aber am Ende tatsächlich wieder in die HBO Now Bubble abgerutscht und habe mir eine andere Doku angeguckt. Weil es war dann am Ende auch weird, dich auf dem iPad so nah an meinem Penis zu sehen.
Das kann ich gut verstehen.
So nah waren wir lange nicht mehr körperlich aneinander. Und da habe ich dieses Foto geschickt. Und ich muss mal ganz kurz sagen, ich habe mich, während du das Konzert in Bremen gegeben hast, einen Verwöhntag gegönnt. Und zwar habe ich mich, ich verrate nicht wo, ich habe mich eingemietet in ein Hotel, um eine Badewanne zu haben. Und habe einfach da eine Badewanne. Ich wollte mal baden wieder und habe mich in einem Hotel eingemietet und habe einfach nur gebadet. Einfach nur so,
just for einfach fun. Nur für dich in der Wanne gelegen.
Ganz im Hotelzimmer. Alleine. Es gab Essen, gab's noch nicht, war nicht, also ich habe mir was von draußen mitgebracht und habe einfach ein Bierchen getrunken und in der Wanne gelegen und habe Dokus geguckt, wie sonst auch früher vor der Pandemie. Und dann habe ich bei meinem lieben Freund und Kollegen Olli Schulz mal vorbeigeguckt beim Konzert. Du hast ganz schön geölt, Alter.
Ich habe ganz schön geölt, weil es tatsächlich das erste Mal war, dass wir wieder gespielt haben. Es waren auch Scheinwerfer alles aufgebaut. Ich habe kurz vorher noch die gesamte Bühnendeko umgeschmissen. Und ich muss mich hier mal ganz kurz entschuldigen. Olli Brock ist mein Veranstalter seit 15 Jahren. Er hat angefangen mit mir im Tower. Er hat alle möglichen Veranstaltungen gemacht. Ich habe ein Interview vorgegeben und habe gesagt, er ist Werder-Fan und er leidet, dass Werder abgestiegen ist. Und Olli Brock ist nun mal wirklich der größte HSV-Fan überhaupt. Der hat seinem Sohn, nachdem er geboren wurde, am Tag seiner Geburt noch einen HSV-Ausweis gemacht. Und das war wirklich, hätte ich fast mein einen Veranstalter, meinen örtlichen Veranstalter in Bremen verloren. Ansonsten, Bremen immer eine Reise wert. Wir waren nur am Hafen am Pier 2. Danach ist Wilko noch zum Steintor gefahren und hat uns ein paar Rollo geholt. Für alle, die es nicht wissen, Rollo ist auch im Fladenbrot eingewickeltes Gyrosfleisch. Wird mit Käse überbacken, in den Ofen getan, noch so oft, bevor es gerollt wird, damit der Käse überbackt. Dann wird es wieder rausgenommen. Dann kommt erst der Salat. Dann kommt erst die gesamte Soße. Dann ist das noch so schön crunchy und wird zusammengerollt. Und das Ding wiegt ungefähr 3 oder 4 Kilo. Und man weiß nicht, wie man das isst, aber am Ende bist du einfach fertig. Und ich habe im Nightliner geschlafen wie ein Pferd auf Ketamin und habe auch wirklich mir Rückenschmerzen dazu gelegt, weil ich das nicht mehr gewohnt war. Ich habe ganz schön geölt. Es war ganz schön anstrengend, das alles mal wieder zu machen. Aber es war Lebenselixier. Ich fühle mich gerade wirklich sehr beseelt.
Sag mal, wie muss man sich denn diese Konzertbedingungen da vorstellen? Du bist im Rahmen eines Online-Streaming-Festivals Club 100, das ist so ein digitaler Club, im Pier 2 aufgetreten. Es waren so schöne Sofas aufgebaut. Es waren nur Kameraleute da und sonst niemand eigentlich.
Höchste Sicherheitsvorkehrung. Man musste natürlich, bevor man die Halle betreten hat, einen Test machen. Man durfte bis auf den Auftritt, musste man Maske tragen, also die ganze Zeit, außer ich bin dann zurückgegangen in Nightliner. Nur auf der Bühne war dann halt die Möglichkeit, keine Maske zu tragen. Und es war wahnsinnig ungewohnt zu spielen und keinen Applaus zu kriegen. Das habe ich versucht mit Moderationen zu überbrücken, damit da nicht irgendwie so eine Leere entsteht. Und es ist nicht so ganz erfüllend, wenn du nicht vor Publikum spielst. Allerdings, das muss ich mal ganz voller Stolz sagen, ein paar Tage vorher war Campino da, ganz viele andere Bands, es ist eine Reihe, und wir haben den Zuschauerrekord gebrochen.
Nicht im Ernst.
Ja, wir hatten mehr als Kuddel Campino und noch die ganzen anderen großen Leute, sogar mehr als Fersengold, und das sind Lokalmatadore, die sind sowas wie Santiano oder wie die heißen, so machen so Piratenmusik für Leute über 50 oder so, keine Ahnung, sehe ich gar nicht böse, liebe Grüße an Fersengold, aber selbst die großen Herrscher sind im Pier 2, weil die immer direkt mit einem Piratenschiff reinfahren in die Halle, die haben wir auch noch geknackt und da war ich dann ganz glücklich, weil ich habe ja auch 2 Jahre nicht gespielt und dann war das nach 2 Jahren das erste Mal wieder Musik.
Hast du
2 Jahre habe ich keine Live-Musik gemacht.
Musstest du dann vorher noch so spezielles Training machen mit deinen Händen, damit du über die Akkorde wieder greifen kannst überhaupt?
Nee, ich habe 4 Tage richtig geprobt von morgens bis abends im Übungsraum und selbst das hat noch nicht gereicht. Ich habe mich ein paar Mal richtig versemmelt alles, aber man merkt, ehrlich, dass man dann doch ein bisschen braucht.
Soll ich dir ganz ehrlich sagen, was ich während des Konzerts gedacht habe, abgesehen davon, dass ich gedacht habe, ey, der Olli ganz schön schwitzt ganz schön. Das muss ja warm gewesen sein auch da, wegen der Scheinwerfer wahrscheinlich.
Mega warm gewesen.
Ich habe gedacht, ist mir noch nie aufgefallen, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber du kannst ja diese ganzen Texte natürlich alle auswendig.
Ja.
Das fand ich schon einigermaßen beeindruckend.
Also, das Schlimme ist, wenn du dir das erste Mal singst, die Lieder, und du denkst, scheiße, ich habe die Textzeile nicht im Kopf, und dann gehst du einfach mit dem Mund ans Mikro, so einen Text, den du seit vor 10, 15 Jahren getrieben hast, und dann kommt der wirklich eine Bruchteilsekunde, wo du schon denkst, ich habe versagt, kommt der auf einmal aus deinem Mund wieder raus. Das ist so eine ganz erstaunliche, finde ich, Gedächtnisreaktion, weil es gibt so Lieder, die singe ich, die haben ganz viel Text, so ich dachte, du bist das, so ein Lied, und dann dachte ich auch gestern beim Singen, die dritte Strophe, jetzt fällt sie mir nicht ein, und dann gehe ich einfach ans Mikro, und dann kommt das so rausgepurzelt tatsächlich. Das finde ich ziemlich erstaunlich, wie der Körper da, also wie das Gehirn, Gedächtnis da arbeitet.
Das ist irgendwo abgespeichert, wo man das nicht bewusst abrufen kann, sondern wo das quasi wirklich natürlich da rausfällt. Ich kenne diesen Effekt, aber das muss bei dir total krass sein. Ich mache ja so auswendig lernen Sachen gar nicht eigentlich. Aber du musst ja, wenn du auf Tour gehst, musst du das alles drauf haben. Und
außer du bist Peter Maffay, der hat halt riesige, also es gibt genug Musiker, die das machen, das ist auch gar kein Vorwurf. Die haben einfach, Peter Maffay hat aber auch 3-mal so viel Platten wie ich schon rausgebracht und ist weit über 60 und die haben halt große Teleprompter und lesen das ab. Das könnte ich wiederum nicht. Was ich nicht kann, was du beherrschst, was wirklich ich auch wirklich ein bisschen bewundere, weil ich musste einmal bei Extra 3 sein. Ich kann nicht vom Teleprompter ablesen und gleichzeitig so halb in die Kamera gucken und so tun, als wenn ich es nicht mache. Das ist, finde ich, eine der größten, wirklich ernsthaft, Schwierigkeiten, das so überzeugend rüberzubringen, weil ich sehe bei ganz vielen Leuten auch, der guckt in Teleprompter, aber das so hinzukriegen, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht.
Und das Geile ist, wenn du den Text hast und den Text runter performst, in die Kamera rein und wenn dir dann während des Textes noch was Geileres einfällt, als dann da steht und dann machst du
dann bist du richtig Profi,
eine kleine Improvisationsschleife.
Machst du das manchmal? Ja,
total oft. Also sehr zum Leid aller Mitarbeiter, weil die Texte sind natürlich immer abgenommen und teilweise bei den Sachen, die wir in der Sendung machen, auch echt von mehreren Juristen abgenommen und da muss dann jedes Wort sitzen und dann denke ich so, ah, Moment mal, ich habe noch keinen. Also oft denke ich auch, es ist ein geilerer Witz, der ist aber im Nachhinein gar kein geilerer Witz.
Ich denke immer, das läuft zu schnell ab. Ich sage immer, ein bisschen, ich würde am liebsten dann, bei Extra 3 habe ich gemerkt, das wird jetzt hier alles nichts. Ich habe einfach völlig auf dem Stegreif das gemacht, weil ich dann irgendwie, ich werde da nervös, wenn da so ein Text abläuft.
Aber ich finde das, also bei Konzertbesuchen, ich habe mal John Cleese gesehen in Köln in der Philharmonie, als er vor 3 Jahren da diese Tour, diese große, ich muss noch meine Alimente-Tour irgendwie einspielen, gemacht hat. Und da waren auch überall Teleprompter aufgehängt. Das ist ein bisschen mies, weil du es als Zuschauer siehst und dann kannst du dann teilweise, wenn du so in der zweiten Hälfte anfängst, langweilig zu werden, kannst du dann den Text mitlesen, den er dann gleich performt auf der Bühne. Das war so ein bisschen irgendwie, nee.
Das finde ich auch scheiße. Nee, das würde ich auch nicht machen. Ja, das mit dem Auswendiglernen ist ein kleines Problem. Also, es war schon immer mein. Ich konnte auch damals in der Schule schon richtig lang. Ich konnte die Glocke von Schiller auswendig und so eine Sachen. Das war irgendwie keine Ahnung warum. Das ist so ein angeborenes Talent, Sachen auswendig zu lernen. Gut, sprechen wir über ein paar andere Sachen. Fangen wir mit einer leichten Sache an. Ich habe mir gestern vorm Schlafengehen eine Dokumentation über die Teletubbies angeguckt. Kannst du dich noch an die Teletubbies erinnern? Ja. Das war eine britische Serie, die lief, glaube ich, gar nicht so lange. Diese 3 oder 4 Typen in diesen infantilen Anzügen, das lief End 90er, Anfang Nuller Jahre lief das. Und wusstest du, dass einer von den Teletubbies rausgeworfen wurde, weil er die Rolle nicht überzeugend verkörpert hatte? Und zwar, das finde ich eine Wahnsinnsgeschichte. Und zwar Tinky Winky. Der wurde in der ersten Staffel von einem britischen Comedian gespielt und der auch immer noch heute sehr aktiv ist. Und der hat das wohl irgendwie, der wurde auch neu synchronisiert, der hat das so grenzwertig wohl rübergebracht und hat auch wohl sich einen Spaß daraus gemacht. Und deswegen haben sie den nochmal neu synchronisiert. Und also das ist aber auch geil im Lebenslauf, bei den Teletubbies rausgeschmissen, weil man die Rolle nicht irgendwie akzeptabel repräsentiert hat.
Ist so ein bisschen so wie in der Anfangsformation bei den Beatles oder bei den Rolling Stones mit zu sein, aber es dann nicht auf die Top-Chartbreaker-Platte mitzuschaffen und dann am Ende irgendwie sind sie noch zu viert. Ich glaube, der ärgert sich im Nachhinein, dass er da nicht am besten ein bisschen stringenter gewesen wäre, weil dann hätte er einen riesen Welterfolg irgendwie mitgemacht als Comedian, als Tinky Winky. Aber was hat er denn gemacht? Hat er irgendwie zu ironisch mit der Antenne gewackelt oder was?
Ich glaube, er hat wohl auch zweideutig oder irgendwie so geredet. Er hat sich auf alle Fälle von vornherein wohl schon Spaß draus gemacht. Und dann konnte man ihn vertraglich wohl nicht rausschmeißen, genau. Auf alle Fälle hat man das auch lange Zeit in der britischen, also nicht zugegeben, dass er rausgeworfen wurde und hat behauptet, ja, die gibt's ja wirklich, die Teletubbies war ja so ein Kult, ganz kurz, den ich damals schon, als er rauskam, sehr fragwürdig.
Ja, es war ja eine Kindersendung für besonders kleine Kinder, das aus pädagogischen Gründen auch so ein bisschen Neuland betreten wurde, dass man gesagt hat, Kinder so unter 3 sollen jetzt auch speziell diese Sendung gucken. Da haben dann viele Leute gesagt, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen früh für Fernsehen. Unter 3 und dann vor diese Psycho-Viecher da hinzusetzen. Aber geil, stell dir mal vor, dann wirst du als Tinky Winky in Innendienst versetzt oder sowas, weil du rausgeschmissen wirst. Die Performance-Truppe darfst du nicht mitmachen, sondern musst die Papierarbeit machen. Aber im Tinky Winky-Kostüm.
Du, ich war der Tinky Winky bei den Teletubbies. Ach, klingt wahnsinnig gut.
Ist ein geiles Buch eigentlich. Der Mann, der Tinky Winky war.
Der Mann, der Tinky Winky war. Das war Lilala. Ich habe das, gibt's eine Dokumentation, hat irgend so ein Nerd hat das auf YouTube gestellt. Der Teletubbies Doku oder so. Müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr Lust habt.
Was macht eigentlich Matti vom Lila-Laune-Band, wo du gerade Lilala gesagt hast?
Stimmt, Matti mit den Stoppelhaaren.
Oh Gott, ich gucke jetzt mal, weil wenn ich jetzt eingebe Matti und das ist irgendwie gestorben 1997 und ich habe das nicht mitbekommen, dann tut mir das total leid.
Nein, der lebt noch auf alle Fälle.
Matti.
Obwohl, den verwechsel ich gerade auch mit dem Kikaninchen-Typen. Der ist nämlich, sieht ein bisschen
aus. Gute Nachrichten. Ähnlich. Es ist Matthias Matti Krings, geboren am 13. September 1943 in Geroldstein in der Eifel. Das war, ist zu einer Zeit geboren, wo der Führer noch irgendwie seine Eifelschanze da hatte. Ja. Also schon ziemlich alt. Der ist auch Luxemburger seit 1997. Lese ich hier gerade. Ich improvisiere gerade Wikipedia-Einträge runter. Er ist noch am Leben und das ist so gut so. Und lebt in Dillingen an der Saar und
ist inzwischen Chapterführer von den Hells Angels Süddeutschland.
Weiß ich nicht. Ich glaube, inzwischen ist er ein bisschen zur Ruhe gekommen. Jahrgang 43, also der ist schon deutlich im Rentenalter. Wo ist der Lila Launebär wohl? Ist der irgendwo zwischengelagert in irgendeiner Lagerhalle?
Oder im Winterschlaf, in einem ganz langen Winterschlaf.
Wo wir gerade dabei sind. Das wollte ich mal ganz kurz ansprechen. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich bin diese Woche bei RTL hängen geblieben. RTL ist ja ein Sender, der sich gerade metamorphosemäßig in ein komplett neues Image gibt und nachdem da irgendwie diese ganzen Verschwörungstheoretiker und Telegram-Gruppen leider rausgeworfen wurden, ist es eigentlich nur noch Olli Pocher und seine Freundin als unseriöser Moderator da. Ansonsten basssolide Typen, die so ein bisschen die Tradition von Gerd Müller-Gerbes und diesen ganzen RTL ja. Startstars weiterleben. Es ist ein sehr wird immer seriöserer Sender und ich habe jetzt eine Doku gesehen vor 4 Tagen oder 5 Tagen über den Bauchredner Sascha Grammel und ich habe mich erst richtig erschrocken, weil diese Doku war so gesprochen wie so eine sehr schlechte WDR-Doku. Das war so bassernst, so super ernst und da wurde dann da irgendwie Sascha Grammel, aber schon mit 17 merkte er, Sascha Grammel hat mit Zaubern angefangen und hat gesagt, okay, wie kann ich zaubern? Wie kann ich es noch ein bisschen cooler? Wie kann ich es noch ein bisschen cooler im Showgeschäft machen als zaubern? Und dann hat er gemerkt, Bauchreden. Es ist noch cooler als zaubern.
Finde ich ja nicht.
Ach nee, findest du nicht?
Finde ich ja nicht.
Und dann war diese Doku aber so ernst, 1,5 Stunden oder sowas, habe ich mir dann von so einem super No-Nonsense-Sprecher anhören lassen, was für ein geiler Typ Sascha Grammel ist. Und sein Bruder ist irgendwie IT-Ingenieur, der spielt in seiner Freizeit gern Billard, der macht irgendwie die Puppen, dass er auch mal improvisiert und dann wird er da so aufgeblasen. Und ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas... Irgendwie auch nur eine Minute vom Programm von Sascha Grammel gesehen, weil immer, ich habe so Ausschnitte und beim Comedy-Preis mal gesehen, weil man sieht doch immer, dass er den Mund bewegt. Man sieht doch immer,
es ist ja auch oft eine, denn vielleicht irgendwie Sascha Grammel ist lange dabei. Jetzt kommt der Punkt, auch jenseits der 40 bei vielen Künstlern in meinem Alter, dann wollen sie auch mal Respekt für den ganzen Schabernack, den sie jahrelang getrieben haben. Und dann wird dann gesagt vorher zu dem Regisseur der Doku, aber auch mal ein bisschen ernst, ne? Damit man auch mal den ernsten
Sascha Grammel sieht. Wie willst du denn Respekt einfahren, wenn du dein Leben lang durch irgendwie so mittelmäßige Mehrzweckhallen fährst und Puppen spielst und dabei den Mund versuchst nicht zu bewegen? Also
ganz ehrlich, er kann es, glaube ich, schon gut.
Er kann es gut, aber alleine, dass er in dem Programm 7-mal den Witz mit der Hand im Arsch macht, den du nicht mal mehr ironisch machen kannst bei Bauchreden, das ist so ein so abgegrabbelt und es funktioniert irgendwie immer wieder. Es ist eine sehr deutsche Art von Unterhaltung, wobei ich wo wir gerade da ganz kurz dabei sind. Ich muss mal eine
Jetzt werden dir wieder ein paar diesen englischen und amerikanischen Bauchredner zeigen, der diesen Terroristen gerne
macht. Ja, nee, ich Bauchredner.
Und sagen, ganz guck ehrlich. Mal, es gibt auch coole amerikanische Bauchredner.
Na, ich weiß, aber ich bin bereit, mich aufs Zaubern einzulassen. Da gehe ich, weiß ich genau, schon weiter als du. Du fängst schon an, wahrscheinlich, wenn du eine Zaubershow guckst, würdest du da irgendwie in Reihe 1 sitzen und anfangen zu rülpsen oder Furzgeräusche unter der Achsel zu machen. Oder
die Show. Nee, wenn es gute Zaubertricks sind, bin ich voll Feuer und Flamme für die Show.
Und ich würde an dieser Stelle gerne mal für andere RTL-Künstler meine Lanze brechen, über die ich gern mehr wissen würde. Ich bin nämlich heimlicher Fan von den Ehrlich Brothers. Und zwar nicht nur so ironisch, sondern eigentlich so ein kleines bisschen echt, weil die ziehen ihren Stiefel einfach durch. Mit diesen Frisuren, die keiner mehr hat.
Naja, die haben eigentlich den Style vom frühen Tokyo Hotel Sänger übernommen.
Genau, aber alleine das so straight zu performen, und das muss ich mal sagen, das wissen viele in Deutschland nicht, die auf die Ehrlich Brothers herabgucken. Und auch in meiner Redaktion werden viele Witze gemacht über die Ehrlich Brothers, da bin ich ganz ehrlich. Viele junge Kollegen machen sich über die Ehrlich Brothers lustig. Aber die Ehrlich Brothers, ich war mal in London.
Die sind ehrlich.
Die sind das ehrlich. Erstmal erstens sind es Brothers. Die haben eine tolle, die Ehrlich Brothers Zauberschule ist eine super Kindershow, die man bei TV Now gucken kann, wenn man möchte. Und dann lernen Kinder zaubern, aber Erwachsene können auch noch was lernen und tolle Kartentricks und so. Und ich war mal in London im Hotel und denke, ich guck nicht richtig. Die O2 Arena in London an 4 Tagen ausverkauft und wer spielt? Die Ehrlich Brothers, the German Magicians. Und ich so, what's going on here? Is this a fever dream? The Ehrlich Brothers are coming. Die sind europaweit, würde ich sagen, oder fast weltweit bekannt. Ich glaube, die Ehrlich Brothers haben das Potenzial, in Las Vegas der nächste große deutsche Act nach Siegfried und Roy zu werden. Und sie machen nicht den Fehler mit den Tigern. Das hat letztlich am Ende Siegfried und Roy das Genick gebrochen.
Ich weiß. Und das ist Siegfried und Roy, wer war nochmal der ins Gesicht, der wollte ihm, und er hat dann noch geredet im Interview bei RTL mit Frau Ludewig, der Tiger wollte mich gar nicht beißen, der wollte mich, der schützen wollte,
ja, vor wem denn?
Ich bin gestolpert, und dann wollte der Tiger mich, der war ein Fehler mit dem Tiger, der wollte mich gar nicht wirklich beißen, der wollte nur mich hochheben und mir sagen, es ist alles in Ordnung, Roy. Und dann ist er leider mit den Zähnen in meinen Kopf gekommen. Das weiß ich noch genau. Ja. Auf alle Fälle waren die immer pro Tiger. Auch als der Tiger fast das halbe Gesicht von Roy weggebissen hat, waren die immer noch. Und da muss man eine Sache sagen. Der Tiger wurde danach keine Strafe dafür bekommen. Ganz im Gegenteil. Es war die Schuld von Roy, hat er noch gesagt. Weil der Tiger wollte mich nur retten. Er wollte das gar nicht alles machen. Das ist jetzt Rest in Peace, Siegfried und Roy.
Ja, beide
mega Karriere, mega coole Typen gewesen. Na, ganz ehrlich, finde ich eine ganz bewundernswerte, auch jetzt obwohl ich diesen Gag gebracht habe. Ich fand das immer toll, was die da gemacht haben. Ich hätte gerne mal 1985 Zeitmaschine setzen, Las Vegas schon 1985, als Siegfried und Roy das große heiße Ding war, wäre ich gerne mal in so einer MGMT-Show gewesen.
Ja, und das muss man auch mal sagen, das habe ich als Kind sehr bewusst wahrgenommen, Das haben die auch nie so offen thematisiert, aber es war eigentlich allen klar, das war eigentlich so das erste offen schwule Paar, was ich so kennengelernt habe. Und das war, also sie waren ja wirklich, zeitweise waren die so solche Stars, die waren irgendwie, wenn die nach Zu Wetten, Das gekommen sind, haben die da irgendwie die Hallen abgesperrt im Umkreis von zwei Kilometern, weil das so große Stars waren. Und die ganzen Omas, die Nachkriegsdeutschland wurde da zum ersten Mal, glaube ich, mit so alternativen Lebensmodellen konfrontiert. Homosexualität
vielleicht, offiziell, also so öffentlich.
Ja, es war nie so es wurde nie so offen drüber gesprochen. Es ist schon alter BRD-Style, aber es war eigentlich allen klar und die haben es auch nicht verleugnet und es war irgendwie okay so und das wurde auch akzeptiert. Und ich glaube, diese deutsche Zaubertradition, die Siegfried und Roy international gestartet haben, ich glaube, die Ehrlich Brothers haben das Potenzial. Und ich hab so ein paar lustige Querverbindungen zu den Ehrlich Brothers, die ich aber erst, nachdem ich die Ehrlich Brothers für mich schon als okay, they are doing, this is, I like it, einkategorisiert habe, habe ich festgestellt, dass ein ehemaliger ZDF-Redakteur, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der lange Zeit unsere Sendung mitbetreut hat, dass der im Nebenjob, im genehmigten Nebenjob, die unter anderem die Texte für die Ehrlich Brothers mitschreibt, weil die sind ja auch witzig auf der Bühne und das ist dann macht dann jemand, der mal mit mir auch zusammengearbeitet hat und da gab's immer coole Geschichten. Die bauen zum Beispiel unglaublich gern die haben eine riesige Werkstatt, die müssen sich ja Illusionen ausdenken und tüfteln da total lange und haben einen riesen Fuhrpark, weil diese ganzen Sachen, die die da auf die Bühne stellen, das muss ja irgendwo transportiert werden. Das ist ja nicht einfach nur wie Olli Schulz und Band, sondern die
haben... Hans Klock hatte ja auch immer einen eigenen Elefanten auf Tour dabei, der jeden Abend auf der Bühne weggezaubert wurde.
Und jeden Abend muss ein neuer her, weil der andere
war weggezaubert. Jeden Abend muss er dann zum Zoo und wieder hier anbitten, ob er da einen haben darf, ob die einen überhaben.
Der Hans Klock hat schon überlegt, so einen gigantisch großen Pezspender für Elefanten in so einen Sattelschlepper einzubauen, wo dann einfach immer am nächsten Abend so ein neuer Elefant rausgedrückt worden wäre.
Das wäre mal ein geiler Film, so ein Typen, der so einen Ort entdeckt, wo die ganzen Elefanten hinkommen, die weggezaubert wurden auf der Bühne von Hans Klock.
Ja, oder die wohnen irgendwo in so einer Untergrundwelt und standen da wie deine Pferdewelt, die du mal erfunden hast, in so eine
Parallelzivilisation. Und haben da eigene Krebsstände, haben da auch das eigene Ding, Hütchenspieler und bauen sich eine unterirdische Welt auf.
Ja, wenn ich auf jeden Fall raus bin aus der Pandemie oder wir alle so einigermaßen wieder normal arbeiten und leben können und wieder zu Konzerten gehen können, ich will auf jeden Fall mal zu den Ehrlich Brothers. Hole ich mir eine Karte schön irgendwo VIP-Lounge und gucke ich mir Ehrlich Brothers an. Alleine aber. Alleine.
Ja, alleine würde ich auch hingehen. Ich habe, weil ein entferntes, beziehungsweise doch relativ enges Familienmitglied den Zauberkasten hat mir auch, also meine Mutter, sie liebt Zaubern. Habe ich tatsächlich auch den Zauberkasten, der gar nicht schlecht ist für so einen Kinderzauberkasten, das muss man ganz ehrlich mal sagen.
Ja.
Es ist fest und flauschig, ihr hört uns wieder mal. Es ist Sonntag, es ist der letzte Mai, das letzte Mai-Wochenende, was ihr gerade mit uns hier zusammen verbringt.
Bisschen traurig
auf der Art. Stepper, ihr habt euch gerade gestritten mit eurem Partner, geht mal in den Park, habt die Kopfhörer aufgesetzt, wollt uns hören zum Runterkommen. Der Sommer ist da, langsam kommt er jedenfalls. Und wir packen jetzt ein bisschen Musik, glaube ich, auf die Fidi- und Bumsi-Liste. Mir ist mit Erschrecken aufgefallen, dass wir noch nicht einen Song von The Cure auf der Fidi und Bumsi-Liste hat. Ich war vor 2 oder 3 Jahren mit Philipp Stürer, meinem Booker, ganz liebe Grüße, auf dem The Cure-Konzert und dann haben die irgendwann angefangen mit Hits und dann ging das, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, dass man jeden Song einfach kannte. Ich weiß auch gar nicht, welchen ich jetzt raufpacken soll. Wie gesagt, das ist alles immer ein bisschen Deprimucke, The Cure. Robert Smith, ich habe ihn mal gelesen, ist mit 15 mit seiner ersten großen Liebe zusammengekommen, mit der er, glaube ich, 20 Jahre zusammen war und all die traurigen Liebeslieder, Love Song, Pictures of You, handeln alles von der einen und selben Frau. Vielleicht ist es auch nur ein urbaner Mythos, habe ich jedenfalls mal gelesen. Ich packe jetzt wirklich Pictures of You. Ist eigentlich echt ein Herbst-Depri-Song, aber es ist einfach ein wunderschönes Lied von der Disintegration, ist heißt die Platte, glaube ich, auf die Liste von The Cure. Und weil wir auch The Cure und von der gleichen Platte, nee, und dann auch noch In Between Days, das ist auch so ein Megasong, ein bisschen älterer noch. Die beiden von The Cure müssen einfach auf die Fidi- und Bumsi-Liste.
Und ich würde jetzt gerne, ich weiß aber nicht, ob es den gibt bei Spotify. Eigentlich müsste es das doch bei Spotify geben, weil Spotify hat die ganze Musik der ganzen Welt. Ich würde gerne den Song, den Michael Jackson für Siegfried und Roy geschrieben hat. Der heißt, glaube ich, Mind is the Magic. Warte mal, ich guck mal kurz. Mind is the Magic mit dem... Ja, Mind is the Magic. Ich guck mal kurz rein, warte mal einmal. Ja. Mind is the Magic.
Anthem von Michael Jackson.
Von Michael Jackson für Siegfried und Roy. So groß waren Siegfried und Roy, dass Michael Jackson, der ja wirklich, der hat mit Freddie Mercury und Also der hat wirklich nur mit den Top-Nummer-1-Stars zusammengearbeitet. Und der hat für Siegfried und Roy in den 80er Jahren einen Song geschrieben, als sie richtig top und top of the hill waren. Nämlich Mind is the Magic, und diesen Song, der ist 16 lang. Ich glaube, da ist auch irgendwie so eine kleine Theaterszene noch vorweg in Audio auf die Fidi und Bumsi-Playlist. Und wir sind gleich wieder da, dann werden wir noch weitere ungewöhnliche Künstler loben.
Ja, es ist die Woche des Lobs.
Ja.
Frank-Walter Steinmeier kandidiert nochmal zum Amt, auch der Präsidenten der Hells Angels zur zweiten Amtszeit. Darüber wollte ich auch noch mit dir reden.
Chapter Berlin. Frank-Walter Steinmeier, Chapter-Chef und Bundespräsident gleichzeitig.
Er muss in den Ring gegen Frank Hanebut. Wir werden sehen, wie das alles
fand ich wird. Übrigens, Cornelius Oettler hat diese Woche geschrieben, bei Twitter, fand ich sehr, sehr lustig für Frank-Walter Steinmeier, die Bezeichnung Bundes-Uhu. Er sieht einfach aus wie ein Uhu. Ein Uhu im Anzug.
Man hat wahnsinnig in der Pandemie wahnsinnig wenig von ihm mitbekommen. Wahrscheinlich, weil er wirklich auch selber wahnsinnig Angst vor dem Virus hat und sich zu Hause eingeschlossen hat.
Ja,
oder hat man irgendwas von Steinmeier mitbekommen?
Mich hat er nicht angerufen, ne? Dich?
Mich auch nicht. Ich habe ihn auch nirgendwo gesehen, er war auch nicht mal draußen.
Bei Lanz oder sowas? Aber als Bundespräsident, glaube ich, gehst du nicht zu Lanz, oder?
Nee, da bist du ja eigentlich für international, fürs internationale Bankett, Bukake, für internationale, du weißt, fürs internationale Bankett.
Oh, da müssen wir beim Bundespräsidenten übrigens aufpassen, wenn man da ein bisschen mit der Zunge zu locker ist, ein bisschen zu flapsig, das ist noch, der Majestätsbeleidigungsparagraf ist ja abgeschafft worden, den gibt es ja nicht mehr in Deutschland, aus wundersamen Gründen, aber es gibt immer noch einen extra Paragrafen, der den Bundespräsidenten vor Spott schützt. Man darf tatsächlich, das weiß ich noch aus meiner Zeit beim WDR, da durfte man keine zu großen Scherze über Bundespräsidenten machen. Und das war zu einer Zeit, als ich beim WDR Comedy gemacht habe, wo Bundespräsidenten mit Christian Wulff und Horst Köhler wirklich genug, und Joachim Gauck, wirklich genug Zielscheibe waren eigentlich für Spott, durfte man nicht. Weil es gibt einen eigenen extra Paragraphen, den Bundespräsidenten darf man nicht verächtlich machen. Nicht erlaubt. Also Bundes-UHU darf ich nämlich zurück.
Bundes-UHU darf man sagen, und dass er zur internationalen Bukake-Party irgendwo hinfährt, wäre auch noch okay.
Ja,
aber wir sind ja auch gar nicht mehr so drauf, dass wir so einen Humor hier groß in der Sendung zelebrieren wollen. Weil die Zeiten sind vorbei.
Und der Bundespräsident, deswegen habe ich,
was auch einfach nur mal ein Beispiel, das euch aufschrecken lassen sollte, wie das früher alles war.
Wir sind mittlerweile in einem Alter und auch in so einer Reichweitenwelt, dass es sein kann, dass wir irgendwie eine Einladung von irgendeiner weirden Kleinpartei bekommen, an der Bundesversammlung der nächsten, die nächstes Jahr im Sommer ist, für irgendeinen Bundespräsidenten zu stimmen. Das ist, habe ich früher in der Schule mal ganz spannend gefunden. Da hat unser Geschichtslehrer oder Politiklehrer mal gesagt, ja, und die Bundesversammlung, die trifft sich nur alle 5 Jahre und wählt da den Bundespräsidenten, und die besteht zur Hälfte aus den Mitgliedern des Deutschen Bundestages und zur anderen Hälfte aus Bürgerinnen und Bürgern. Und es sind auch Prominente dabei. Zum Beispiel war mal Peter Maffay dabei. Oder irgendwie, also es gab damals, jetzt mal als Beispiel, ich weiß nicht, ob es Peter Maffay jetzt war, aber es waren immer so ein paar so 80er-Jahre-Promis. Ich glaube, irgendwie Uschi Glas hat auch mal den Bundespräsidenten mitgewählt und so. Wer nicht rechtzeitig Nein sagt. Und da wird man ab und zu mal angefragt. Ich wurde auch schon mal angefragt, glaube ich, von der Partei, die Partei, aber habe ich dann abgelehnt, um weiterhin ein neutraler Beobachter des Geschehens zu sein und mich dann nicht selbst.
Ich wurde auch schon mal eingeladen zum Schloss Bellevue von Frank-Walter Steinmeier.
Und was hat man rum?
Zum Bohle-Ausschank, da haben sie noch einen gesucht, aber ich habe abgelehnt. Nee, ich bin da nicht hingegangen, ich hatte Konzert an dem Tag. Ich warte auf die nächste Einladung. Und bis dahin machen wir jetzt mal kurz Pause, sind gleich wieder da, hier bei Fest und Flauschig am Heiligen Sonntag.
Hey, oh. Was ist denn das für eine Melodie? Da kommen zwei Typen, ey, ich kenne die. Das sind der Olli und der Böhmermann. Ja, fest und flauschig fängt jetzt an.
Ganz kurz, jetzt habe ich diesen Jingle gespielt. Der ist eigentlich für den Anfang der Sendung.
Der ist für den Anfang, das ist total. Ich habe nichts gesagt, das war deine Idee. Ich dachte, du bist so Fan von meiner Musik und wolltest es jetzt einfach
anspielen. Ja, aber ich habe auch diese Woche schon viel von deiner Musik mitbekommen über dein Konzert. Ich habe es mal einfach abgebrochen. Ey, aber was ich dir mal ganz kurz sagen wollte, ich habe Feedback bekommen, dass wir, also viele Leute sagen, wir sind faul, weil wir immer unsere alten Jingles spielen, also Mario Basler mit den Füßen und die, aber, oder Arno Dübel mit
und ich habe lange kein Opa mehr gemacht, kein Opa.
Ey. Ja, aber ich habe jetzt letztens mal eine positive Meldung bekommen von jemandem bei Instagram, der sagt, hey, finde ich toll, dass ihr seit 10 Jahren einfach immer dieselben Jingles spielt.
Ja. Ich finde das aber auch, das ist ein Trademark, come on. Und es gibt auch gar nicht so, ich kriege oft Sachen geschickt, die sind so offensichtlich albern oder auch manchmal schon gefaked und so. Ich finde, es gibt auch eigentlich gar nicht so viele geile Jingles, die man so spielen kann.
Und bei diesem, wie dumm muss man sein, dann spielt man das und dann kriegt man irgendwie, wenn man sowas Neues mal reinbekommt, dann kriegt man 3 Wochen später mit, dass es irgendwie einer der größten Verschwörungstheoretiker bei Telegram ist, der irgendwie so sonst was für verfassungsfeindliche Sachen im Internet macht. Und dann ärgert man sich schon wieder. Aber so einen richtigen, so ein Jingle, wo so richtig alles stimmt, wenn man den einmal hat, dann darf man den nicht loslassen. Das ist wie eine Liebe eigentlich.
Es ist eigentlich wie eine Liebe. Jan, bevor du hast einige Themen heute noch in unserer Sendung auf dem Zettel. Ich wollte ganz kurz eine ganz kleine Nachricht vorlesen, weil Werder Bremen ist abgestiegen, da haben wir in der letzten Sendung drüber gesehen. Das hat uns allen ein bisschen wehgetan, selbst mir als HSV-Fan. Ich habe eine schöne kleine Nachricht von einem Hörer bekommen, die möchte ich allen Fußballfans, die auch momentan so ein bisschen deprimiert sind, vorlesen. Lieber Olli, ich höre gerade euren Podcast. Ich würde gerne einmal kurz was zum Abstieg von Werder mit dir teilen. Du hast absolut recht, Geld, Kommerz ist der absolute Player im Fußball. Aber schau dir mal die zweite Liga an. Wie geil ist es aus norddeutscher Sicht, was da nächste Saison passiert? Natürlich nur noch zweitklassig und alles, aber gerade wenn man sich von der kommerziellen Sicht löst, ist es doch absolut bereichernd, dass es so eine starke traditionelle zweite Liga gibt. Mit Werder Bremen, HSV, FC St. Pauli, Hansa Rostock, Hannover 96, das ist so geil, auch wenn man mal mit offener Sohle gearbeitet wird. Das ist Fußball. Kämpfen, um hochzukommen. Fußball im Vordergrund statt der Millionendeal. Ich bin gebürtiger Kieler und hoffe natürlich, dass Holstein Kiel jetzt auch noch aufsteigt. Aber falls nicht, die schönste zweite Liga aus norddeutscher Sicht, die es je gegeben hat. Ein Derby jagt das nächste und einfach geiler Fußball. So denke ich das jetzt. Zurück zum romantischen Gedanken. Eigentlich ganz erleichternd und befreiend. Liebe Grüße, Jakob.
Es ist so ein bisschen so wie bei der Mathearbeit, wenn man eh weiß, man kann die Fragen nicht beantworten und man macht eine 6, dann gibt man sich keine Mühe, dann ist ein kurzer Schockmoment und dann ist es irgendwie auch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert und das gilt für den Fußball auch. Ich habe eine ganz tolle Nachricht bekommen von einem Zuhörer namens Sebastian Schillings. Ich sage jetzt mal mit Nachnamen einfach mal so, weil ich glaube, er hat da nichts gegen. Entschuldigung. Und zwar haben wir jetzt letztes Mal über nochmal über Snacks geredet und über das Design von Snacktüten. Und der hat mich auf eine Website aufmerksam gemacht, die ich seitdem er mir diese Nachricht geschickt habe, wirklich jeden Tag dreimal anklicke. Und zwar heißt die Website designtagebuch.de. Ich bin in dieser Bubble bislang noch nicht so weit gekommen, in der Grafikdesign-Bubble, aber es gibt diese Seite designtagebuch.de, da kann man auch Geld lassen, man kann Mitglied werden und die Arbeit von den Machern dieser Seite unterstützen. Und zwar ist das eine Seite, die sich nur darum kümmert, zum Beispiel, es gibt immer, jeden Tag gibt es mehrere neue Blogposts von Designern für Designer. Wenn sich irgendetwas verändert, zum Beispiel das Corporate Design der Stadt Coburg, ist ein Beitrag vom 27. Mai 2021, dann ändert sich, weißt du, wenn der Briefkopf der Stadt sich verändert. Oder der neue französische Personalausweis, in mehreren Jahren entwickelt. Also Designneuerungen oder auch Produkte, die jahrelang dasselbe Design hatten, die jetzt aber gerebrushed wurden, wie eben neue Chipstüten oder neue Firmenlogos, das wird dann regelmäßig besprochen. Es gibt total viele Artikel. Es ist mega interessant zu lesen. Gerade wenn man sich für Gestaltung interessiert. Mecklenburg-Vorpommern modifiziert die Landesmarke. Also wenn man Post vom Amt bekommt in Mecklenburg-Vorpommern, sieht das demnächst anders aus. Warum sieht das so aus? Dann gibt es dazu Fachartikel, wie das vorher aussah, wie sich Robinson, neuer Markenauftritt für Robinson Club. Es ist total
interessant. Also wenn es neue Schriftzüge gibt, wenn es neue Marken, wenn das wird da alles, das ist ja interessant. Wie, sag mir den Namen nochmal.
Designtagebuch.de. Ich lese mal so nur so ein paar Artikel vor damit, oder nur, also nur so ein paar Überschriften. Hier, zum Beispiel neues Design der Renault-Gruppe. Lorenz Snackworld stellt sich visuell neu auf und führt Nutri-Score ein. Das bedeutet also, du liest das dann auf der Seite und dann weißt du, aha, in 5-6 Wochen gibt's im Supermarkt eine neue Verpackung von der Lorenz Snackworld, den Snacks, und der Nutri-Score ist dieses komische, weißt du, diese komische Ampel, die da drauf gedruckt ist, wie ungesund die Chips sind. Oder Wilkinson Sort hat einen neuen Markenauftritt. Das sieht irgendwie neu aus dann. Man wird ja oft überrascht als Kunde im Supermarkt von neuem Design und wieder sieht das Shampoo anders aus. Das passiert nicht, wenn man vorher auf designtagebuch.de guckt und sieht, dass da irgendwelche Designer, hier, S. Oliver wird als Marke neu ausgerichtet. Ich würde
wird aber auch langsam mal Zeit, würde ich sagen, bei S. Oliver, weil das ist wirklich auch so eine Marke, die so wirklich in den 80ern irgendwie hängen geblieben ist. Und ich habe noch irgendwo einen alten S. Oliver Pullover, Oliver S. Haha, witzig und so. Aber ach, die sind ja eigentlich auch ziemlich durch. Ich habe von meiner Mutter früher oft S. Oliver bekommen, weil ich es witzig fand, weil mein Name da ja schon mit integriert war in den Pulli.
Ich glaube, es wird jetzt nicht besser in Zukunft. Das ist so ein Ding, wenn ihr Olli eine Freude machen wollt beim nächsten Konzert, kauft einfach bei Karstadt einen S. Oliver Pullover und schmeißt ihn einfach auf die Bühne. Da freut er sich einfach immer drüber.
Da freue ich mich tierisch drüber. Die würde ich dann alle spenden an ein Kinderheim.
Ja. Sag mal, ich finde es leicht irritierend, dass die Europameisterschaft, die jetzt demnächst kommt, die nachgeholt wird von letztem Jahr, die Euro 2020 ist. Es ist ja wird ja nachgeholt. Die haben aber die Jahreszahl nicht geändert. Das hätte man noch, Stichwort Design-Tagebuch, ruhig nochmal machen können, damit die Leute nicht völlig verwirrt sind. Man kriegt bei Lieferando immer so Werbung für irgendwie Euro 2020 Tickets und denke ich mir, ey, sag mal, habt ihr irgendwie einen Bug in der App? Nee, es ist aber die EM, die jetzt kommt, aber die ist noch benannt nach letztem Jahr. Das ist scheiße.
Euro 2020.
Ist echt scheiße.
Das hätte man ruhig angleichen können, aber dann wäre man vielleicht in der Chronologie, später würden die Menschen in 100 Jahren das irgendwie verwirrend finden und man möchte für die Leute schon mitdenken, keine Ahnung.
Ja, der Zoo San Diego hat einen neuen Look, sehe ich hier gerade. Dann gibt es neues Erscheinungsbild für die deutsche Presseagentur. Aha, guck mal, dann Deutschland fliegt, die Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung erhält in Kürze den zweiten von insgesamt drei neuen Airbus A380. Im Gegensatz zum ersten Exemplar kommt bei der Gestaltung der zweiten Maschine nun erstmals das Corporate Design der Bundesregierung zur Anwendung, startfrei für die Bundessens, also eine neue Schriftart auf einem Flugzeug der Bundesrepublik Deutschland. Das erfährt man alles bei Design-Tagebuch. Unglaublich viele Beiträge kann man wirklich sensodüden.
Welche Marke hat richtig verloren? Fällt dir irgendeiner ein, gerade so aus dem FF, die richtig verloren hatte, nachdem sie das Logo gewechselt hatte? Ich sag mal jetzt ganz kurz, mir fällt nämlich einer ein, so aus dem Bauch. Also als McDonald's grün wurde, als sie diesen grünen Schriftzug gemacht haben, da war es nicht mehr McDonald's, so wie man es kannte. Weil dann diese Bio-Farbe da mit reingegangen ist. Und das war für mich irgendwie schon so ein kleiner Knick. Das war ein Eingeständnis an die Bio-Welt. Haben wir auch schon mal früher drüber geredet, glaube ich.
McDonald's.
Und irgendwie war das mit diesem McCafé noch okay, da gab's Kuchen, aber dann wurde der Schriftstoff so grün und irgendwie ist das wie das ja aus wie so ein schlechter Biomarkt inzwischen.
Ja, und es ist vor allen Dingen ja bloß, dass das M was grün ist. Es ist ja nicht wirklich irgendwas ökologischer geworden bei McDonald's. Das ist, ja.
Trotzdem haben die eingebüßt so ein bisschen damit, oder?
Ja, ich glaube, durch diese neue Gestaltung der Restaurants, das war, also neben den Logos, den neuen Logos, war das eigentlich, glaube ich, ein ziemlich cleverer Schachzug von McDonald's. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt im Gegensatz dazu in so einem Burger King gesessen hast, war das schon echt ein deutlicher Fortschritt. Und es gibt auch Restaurants, wie jetzt eben das kürzlich pleite gegangene Maredo, die einfach vergessen haben, 20 Jahre lang mal die Inneneinrichtung zu überdenken, die sie da eingerichtet haben. Und bei Maredo
hast du... Ich war in Köln, irgendwie nach dem Schulz und Böhmermann Auftritt mal im Maredo und es war wirklich die Kellnerin da auch aus wie eingefroren 1977 und jeden Abend aufgetaucht wieder in den Klammern. Es war hart. Also es war wirklich, und das Essen war auch nicht besonders gut. Muss man
dazu ja, Maredo sagen. Gibt's leider nicht mehr. Andere Kette, die irgendwie...
Tut mir leid, rest in peace, das soll jetzt gar nicht so gehässig klingen.
Ja. Die andere Kette, die auch struggelt aus irgendwelchen Gründen, ist Vapiano, wobei jeder...
Nee, die ist auch dicht, oder?
Die nee, die gibt's noch. Es gibt noch so einzelne Restaurants, die, glaube ich, dann von den jeweiligen Standortbetreibern in Eigenregie betreuen. Aber
ich glaube, in Hamburg an Ruppenbaum leben, die leben noch davon, weil Dieter Bohlen einmal am Tag vorbeikommt und der essen geht. Weil die habe ich da mal gesehen.
Wirklich?
Du hast Dieter Bohlen im Vapiano mal gesehen. Das war aber noch vor der Sonnenbrillenaffäre, die wir hatten.
Wo er dir mal im Restaurant die Sonnenbrillen verkauft
hat. Ja, das ist ein paar Jahre her.
Ja, wenn man damals zu Vapiano, als es neu war, reingegangen ist, eigentlich hätte man es ahnen können, dass ein Konzept, wo wenn du mit drei Leuten da reingehst, alle drei unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten ihr Essen bekommen und man dann zwar einen tollen Basilikumbaum irgendwie auf dem Tisch stehen hat und irgendwie so ein Piepsgerät, aber nützt einem halt alles nichts, wenn du halt das Essen nicht gemeinsam einnehmen kannst. War irgendwie so ein bisschen, I don't know.
Ich war einmal bei Vapiano und habe Nerven zusammengekriegt. Dieses Anstehen im Laden. Andere sitzen und du stehst im Laden vor so einem Koch und da sind noch zwei vor dir dran. Überhaupt nicht mein Style. Absolut nicht für mich. Geht mein Puls sofort auf 180, kriege ich sofort einen Hals und finde irgendeinen Schuldigen dafür. Wie so ein Wutbürger, der auf alle Fälle für die Impfung auf alle Fälle jetzt einen Schuldigen sucht. So war ich damals bei Vapiano schon. Echt jetzt, so gallig.
Ich habe tatsächlich meine letzte aggressive Erfahrung, wo ich das letzte Mal kurz davor war, jemandem Gewalt anzutun, war im Vapiano am Potsdamer Platz. Ja, du lachst.
Ey, aber ich kann das schon fühlen, weil ich kenne das auch. Also nee, da triffst du halt auch auf alle möglichen Arschlöcher in diesen Läden. Weil jeder aus verschiedenen coolen Schichten denken, Leute, wir gehen da jetzt mal hin. Und du mittendrin im Auge des Hurricanes.
Nee, ich stand in so einer Schlange. Du hattest nämlich, bei Vapiano hast du das, den Nachteil von Restaurants kombiniert mit dem Nachteil von Supermarktkassen. Du hast den Koch, du siehst Leute, die, es wurden bei Vapiano mal Köche mit Personality gesucht, was schon mal ein Riesenfehler war. Du willst jemanden, der gut und schnell kocht, der diszipliniert zur Arbeit kommt. Du willst auf gar keinen Fall jemanden mit Personality. Leute mit Personality sollen sich bitte in 7 Staffeln DSDS versuchen, von Recall zu Recall zu kämpfen, aber die sollen nicht meine Arabiata zubereiten. So, und dann standen da halt so 7 Leute mit Personality, wo man dann so abschätzen musste, Pi mal Daumen, bei wem die Personality die gerade sich noch so die Waage hält, dass auch einigermaßen...
Dass er dir das lecker macht.
Lecker macht und einigermaßen zügig da die Kirschtomaten reinschmeißt in diesen komischen Induktionswok.
Und dann, das Schlimme ist nicht, dass die alle eine Personality haben, sondern... dass die alle eine Personality da haben und hingegangen sind mit dem Gefühl, wenn ich da arbeite, bin ich ein Star, und nach 2 Tagen merken, das ist voll der Scheißjob.
Ja, und zum Glück ist, ich glaube, das Ende von Vapiano ging Hand in Hand mit dem Podcast-Hype, weil jetzt haben Leute mit Personality einfach was anderes.
Hey, absolut.
Was anderes zu tun. Und vor allem muss man sagen, bei Podcasts schaden Menschen mit Personality nicht so direkt den Menschen und sorgen nicht für so viel, weil man kann einfach nicht einschalten. Dann kann man einfach
vermeiden. Ja, aber Hand aufs Herz, beim Vapiano wurde die meisten Sachen auf so eingeschweißten Plastikbeuteln aufgeschnitten und in so eine Pfanne reingedrückt.
Nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Das war schon immer frisch, und die Nudeln wurden da in so einer komischen Nudelbox immer hergestellt.
Das war frisch, aber schon separiert in so komischen Plastikbeuteln.
Weil du kannst die Nudeln natürlich nicht so super frisch machen, dass die aus dieser Nudelrolle rauskommen, sondern du musst die schon portioniert vorbereiten. Das war aber, und die haben sogar diese Plastikdinger wiederverwendet und so. Das ist schon okayes Essen, Aber du standest dann da.
Ich gehe lieber bei Karstadt oder Kaufhof Galeria in die Kantine, echt?
Ja, da machst du aber diesen komischen, unseriösen Österreicher reich, mit der Karstadt und Galeria Kaufhof gekauft hat. Früher undenkbar, dass die zusammengelegt wurden. Übrigens, Galeria Kaufhof und Karstadt, auch öfter schon in dieser Sendung erwähnt, ein ähnliches Problem wie Maredo. Auch da muss einer mal ganz grundsätzlich mal neu ran an das Ding. Mal komplett rebrushen.
Das machen die alle paar Jahre, aber das Einzige, was sie dann wechseln, ist irgendwie, dass die Musikabteilung von der ersten in den dritten Stock kommt. Inzwischen gibt's ja gar keine Musikabteilung mehr. Da wird einfach immer umgebaut, das habe ich das Gefühl. Weil bei Karstadt Osterstraße, da habe ich viele Einrichtungen mitbekommen, und das ist eigentlich immer das Gleiche, und es umgebaut wurde immer. Es wird einfach nur immer umgebaut.
Und da frage ich mich, warum nicht mal Karstadt wirklich mal einen Schritt auf die Kunden zumacht. Und ich bin mir sicher, es gibt viele Leute wie du und ich jetzt, die ein Herz haben für Karstadt, die sich auch ehrenamtlich engagieren würden. Make Karstadt a better place. Es muss halt der Benko weg von der Spitze. Man kann es in so eine Genossenschaft ummodeln vielleicht, dass die Mitarbeiter Karstadt kaufen, und dann muss da einer mal mit dem eisernen Besen durchgehen. Und diese komischen Pop-Up-Stores in Köln zum Beispiel, haben die da irgendwie unten so ein, was ist das, so ein Topshop eingebaut oder sowas. Du willst doch keinen Topshop. Wenn du einen Topshop willst, gehst du in einen Topshop und nicht zu Karstadt. Was soll der Scheiß? Unten muss Schreibwaren sein. Schreibwaren und Uhren, die keiner kauft. Und Brie-Taschen. Brie-Taschen gibt's auch nicht mehr. Oder Brie. Brie oder Brie, wie heißen die? Brie? Brie ist der Käse.
Brie ist der Käse, Brie-Taschen wahrscheinlich. Aber Brie-Taschen klingt irgendwie nicht richtig.
Ja, das ist so eine Hannoveraner Firma, die auch so ein bisschen das Mario. Alles so Marken, die einfach den Bach runtergehen, weil die keiner mehr pflegt. So eine gute Marke, die muss doch gepflegt werden.
Die muss gepflegt werden. Apropos Hannover, ich kann nicht mit der Zwischengeschichte mal kurz reingrätschen, Jan?
Gerne.
Ich habe am Wochenende den Sänger auf unserem Hausboot, als für diese All Hands on Decks Geschichte war, der Fury in the Slaughterhouse waren da. Und der Sänger von Fury in the Slaughterhouse, den ich endlich kennengelernt habe, ich habe nämlich mit vielen Leuten eine kleine Schwäche für die frühen Sachen von Fury in the Slaughterhouse, erzählte mir, dass seine Tochter mal bei mir, bei einem ich habe mal vor wirklich langer Zeit, 8 Jahren, auf Facebook einen Wettbewerb gemacht, dass ich ein Wohnzimmerkonzert spiele für 5 Leute, habe dann 3 eingelöst und 2 einfach aus organisatorischen Gründen nicht mehr eingelöst. Und eines war seine Tochter,
oh Gott,
die mehrere Male auch noch mal mit mir geschrieben hatte, und ich habe dann immer gesagt, das kriegen wir noch hin. Und dann meinte er, das ist jetzt so 10 Jahre her, die hat sich da echt drauf gefreut damals, dass du hast ihr das versprochen gehabt. Und du hast gesagt, du machst das irgendwie, und ihr habt auch ein paar Mal gesprochen, und irgendwie hast du das nicht eingelöst. Und dann steht da dann der Typ von mir, und ich habe natürlich meine lockeren, ach so, aber hat er gesagt, aber es ist auch egal, aber jetzt ist sie schwanger.
Und zwar nicht von dir.
Aber nicht von mir. Ne, das nicht. Oder ist sie gerade Mutter geworden, oder auch immer. Auf alle Fälle, ganz, ich sage jetzt mal nicht ihren Namen, ist vielleicht zu persönlich. Viele liebe Grüße. Ich bin schuld. Und wenn ich dann irgendwann nochmal in Hannover bin und ein Konzert spiele und du trotzdem noch Lust hast, dass ich für deine Familie spiele, dann möchte möchte ich das jetzt hier vor unserem Milliardenpublikum kurz mal sagen, dann mache ich das auf alle Fälle. Ich würde jetzt nicht extra da mehr hinfahren, weil ich alt bin und Rücken habe, aber ich schwöre dir, wenn ich das nächste Mal in Hannover ein Konzert spiele und du da noch wohnst und Lust hast, dann mache ich das, weil ich mich wahnsinnig schuldig fühle und weil dein Vater auch noch der Sänger von Few in the Slaughterhouse ist und es einfach wahnsinnig unangenehm war, dass er das angesprochen hat.
Oh, mega, ja. Aber mega peinlich. Das darf man nicht machen. Man darf jungen Leuten keine Versprechungen machen, die man dann nicht einlöst.
Das ist so richtig Bushido-mäßig. Der hat das jahrelang immer versprochen, Wohnzimmer-Hip-Hop-Konzerte zu machen und nie. Und so ein bisschen habe ich mich auch wie Bushido gefühlt. So Versprechen war nicht das. Also liebe Grüße an dieser Stelle mal ganz kurz, falls jemand das von aus diesem Familienkreis hört und bitte weitergeben kann.
Ja, aber da seht ihr mal das andere Ende von dieser tragischen Geschichte. Es ist tatsächlich Schuld vorhanden. Und manchmal macht man ja sowas auch, ohne dass man das absichtlich will. Das,
weil ich ein verpeilter Typ bin, nicht weil ich dich respektlos oder so, sondern weil ich einfach verpeilt habe und weil das dann immer die Zeit weiter voranging und dann kam irgendwas anderes. Aber trotzdem ist das unangenehm.
Also mega, ist mega unangenehm. Ich möchte jetzt ein Thema ansprechen auf dem Zettel, das ist tatsächlich, das ist ein echtes Phänomen. Wir haben jetzt ein Jahr, 14 Monate Pandemie ungefähr. Und jetzt ist es soweit, nachdem wir auf der Arbeit schon seit, ich glaube, letztes Jahr Mai oder sowas, oder Oktober, seit wir die Sendung haben, wir testen auf jeden Fall wahnsinnig, immer getestet, seit wir wieder mit Leuten zusammen irgendwie gearbeitet haben, nachdem das Schlimmste vorbei war, haben wir immer getestet. Und jetzt auf einmal poppen überall in Deutschland diese Testcenter auf. Und und zwar wirklich überall. Es ist auf jedem Lidl-Parkplatz, bei jedem IKEA, es sind überall Testcenter. Und ich habe
letzte Woche noch Pulpox-Sandwich stand und jetzt Testcenter.
Aber trotzdem mit den schwarzen Gummihandschuhen, trotzdem noch. Letzte Woche
genau.
Den Foodtruck von Willi Herren irgendwie bedient, noch die Reibekuchen da reingeschnitzt in die Friteuse und jetzt auf einmal
jetzt werden Tests gemacht. Und die stimmen dir teilweise. Also auf dem Hausboot, da war auch so ein Typ, der das so tief den Leuten in den Kopf gegriffen hat. Wir sind eine Autoantenne, so lang waren die Dinger. Und es ging halt gar nicht mehr auf.
Ja, und ich war gestern...
Die sind auch alle nicht erprobt, die das machen.
Ich war gestern Leute. Im Testcenter und da hat wirklich, das dauerte original 3 Sekunden, da wurde mir einmal an der Wange abgestrichen und einmal so die Nase von innen berührt. Und dann war es das auch schon. Das kann auch nicht der Sinn des Ganzen sein. Und jetzt ist Folgendes. Ich hab gesehen, dass diese Dinger aufpoppen. Das ist mir irgendwann aufgefallen an jeder Ecke. Es ist überall, in allen, überall... plakatiert. Es sind überall Testcenter in jeder Stadt. Man kann das überall kostenlos machen. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen, das macht mich ein bisschen misstrauisch. Weil wenn so schnell sowas aufpoppt von irgendwelchen fragwürdigen Betreibern, die man vorher noch nie gehört hat, irgendwelche Firmen, die ganz frisch gegründet sind, die noch nicht im Handelsregister sind, dann ist es meistens, sind das Leute, die irgendwie einen Schrottplatz am Stadtrand haben, die dieses Geschäftsmodell in irgendeiner Facebook-Gruppe haben, erzählt man sich das rum, und das sind Leute, die sonst Pyramidensysteme betreiben oder irgendwie mal so ein merkwürdiges Drückerkolonnen-Team da durch die Straßen schicken, die jetzt schnelle Geld wittern. Und tatsächlich ist es soweit.
Du kriegst ja auch irgendwie 18 Euro pro Test,
genau. Glaube ich. Und ich habe diese Woche von dem Investigativjournalisten Markus Grill, der für, ich glaube, den WDR Investigativressort arbeitet, zusammen mit vielen anderen sehr guten Investigativjournalisten, der hat mal nachgeschaut und die haben als Team, sind die mal rumgefahren und haben mal gezählt, wie viele Leute sich denn pro Tag testen lassen und haben dann vom Bundesgesundheitsministerium einen angefragt, wie viele denn an diesem Tag von diesem Testzentrum gemeldet wurden. Und jetzt pass auf, er hat die Testzahlen aus Essen zum Beispiel, haben mehrere Testcenter gecheckt von einer Firma, Testzentrum IKEA. Und zwar hat er so eine Liste gepostet, ich muss anders erzählen. Sie haben rausgefunden, dass die Zahlen, die in diesen Testzentren gemeldet werden, natürlich völlig überhöht sind. Da wird überhaupt nicht kontrolliert, wie viele Leute da wirklich getestet werden. Die kaufen diese Tests ein für 3 Euro, haben riesen Kartons da rumstehen, die werden danach weggeschmissen, da gibt's keine Quittungen und dann melden die ans Bundesgesundheitsministerium oder an die Kassenärztliche Vereinigung meinetwegen, wir haben heute 2000 Leute getestet. In Wirklichkeit waren aber nur 50 da. Das heißt also, du hast dann 1950 Tests, die du nicht gemacht hast, also keine Kosten, die du aber für 18 Euro einfach bezahlt bekommst. Und niemand will irgendwelche Quittungen haben, weil das
lukratives Wert, das hat das Jens Spahn ausgedacht, sich?
Ich glaube, Jens Spahn hat da wieder mit seinen magischen Verschwenderhänden, hat er da irgendwie... wieder
ein Händchen für Geld.
Vielleicht
geht er mal auf Shoppingtour mit mir.
Ja, ich glaube, Jens Spahn hat nicht so richtig ein Händchen für Geld. Und nee, dieses System ehrlich, funktioniert offensichtlich nicht. Und jetzt haben die Journalisten das getestet, haben rausgefunden, bei, ich glaube, 90% der getesteten Testzentren sind die Zahlen, die angegeben werden, stimmen nicht mit denen überein, die da vor Ort reingelaufen sind. Da hat einfach ein Journalist gestanden, der einfach einen Tag lang die Leute gezählt hat. Und dann hat irgendwie das am Testzentrum ergeben 90 und gemeldet wurden aber dann 2000. Und das stimmt also irgendwas nicht. Und dann haben sie das veröffentlicht. Ich glaube, am 25. Mai haben sie diesen Bericht veröffentlicht. Und jetzt hat der Markus Grill bei Twitter gepostet, die die gemeldeten Testzahlen bei der Kassenärztlichen Vereinigung, vom Testzentrum IKEA in Essen, vom bis zum 22. Mai haben jeden Tag 1800 Leute da angeblich Tests gemacht. Dann kam der Bericht raus und auf einmal waren es nur noch 180.
Krass.
Also dann haben die
einfach mal ein paar Nullen hinrangehängt.
Nee, dann haben die einfach quasi diese Teste, diese Berichterstattung hat dann eingeschlagen und auf einmal wurden alle misstrauisch und da wurde nachgefragt, Momentchen mal. Und dann gingen die Testzahlen auf einmal runter und zwar auf 10% der vorher angemeldeten.
Alter, aber ein paar Tage hatten sie noch ein kleines Zeitfenster, wo man richtig abmelken konnte.
Aber das ist wirklich, absolute Niedertracht. Es ist wirklich
absolute Niedertracht, was ich gehört habe, dass natürlich auch Ärzte nur Menschen sind, die bestechlich sind und Leuten Impfausweis eintragen, die aber trotzdem nicht geimpft sind, wenn du da irgendwie, dann hat natürlich bestimmt jeder irgendwie, ich würde nicht sagen, wohlhabende Mensch irgendwie die Möglichkeit beim Arzt, sich irgendwie für einen Tausender vielleicht so einen Impfpass auszustellen.
Jeder wohlhabende Mensch hat die Möglichkeit gehabt, sich seit Januar für einen Tausender einfach eine Impfung in den Arm zu drücken. Was soll der Scheiß, was soll denn der Scheiß, ehrlich? Warum willst du
denn ehrlich gesagt, gibt es ja genug Gegner, das meine ich ja damit, die dann lieber, die wollen dann, damit sie die Möglichkeit haben, zu reisen, alles zu machen, die auf diese Impfung verzichten und kaufen sich dann diesen Impf. Allerdings ist das ja auch jetzt ein schwieriges, breit gefächertes Thema.
Ja, lass uns da nicht wieder mit anfangen. Aber ich fand es trotzdem geil, weil diese Testzentren, das riecht doch schon so,
also ja, so wie riecht einfach nach mega die Möglichkeit der Sätze, das wie damals die Bubblegum
Bubble Tea.
Das ist jetzt die Kohlemöglichkeit, das ist Bitcoin auf der Straße gerade wirklich, das ist die neue Möglichkeit grade.
Weißt du noch, wie wir mal beim Weihnachtszirkus Bitcoins eingenommen haben? Hätte ich damals mal behalten, ich habe dir dann irgendwann alle gegen Geld weil es damals gar keine Möglichkeit gab,
dann hast du ja doch ein paar heimlich behalten.
Nein, ich habe keine heimlich behalten, ich habe dir einfach gegen Geld ausbezahlt und habe dann irgendwann das komplette Wallet aufgelöst zu einer Zeit, wo das einfach keinen, jetzt sind die auf einmal bei 30.000 Euro oder sowas. Es ist schon ein bisschen, naja.
Apropos Geld verdienen, da wollte ich dich was fragen nochmal. Ja. Ich habe gestern mich unterhalten mit ein paar Leuten bei dem Konzert, auch Veranstaltern, über diese Meet and Greet Geschichten, die jetzt in den letzten Jahren, als es noch Konzerte gab, immer mehr in die Höhe getrieben worden sind, wo du irgendwie mit Künstlern dich treffen kannst für ein Foto und da gibt's ja auch genug Videos, wo du siehst, und du zahlst halt 500 Euro mehr teilweise bei so Bands wie Avril Lavigne oder auch bei, ganz viele deutsche Künstler machen das auch. Und da zahlst du halt doch nochmal meistens zahlst du nochmal das Doppelte von dem Ticket drauf. Also nochmal die gleiche Summe ungefähr. Und dann irgendwie 2 Minuten, du wirst in so einem Raum, das ist dann meistens, dann werden alle Leute zusammen gesammelt in so einen Raum gepackt und dann kommt der Star, macht mit allen ein Foto, ist 5 Minuten im Raum, sagt, tschüss Leute, ich muss jetzt wieder los und hat dann auf einem Schlag auch nochmal echt ein paar Düsenjäger in die Tasche sich gesteckt, ne? Mhm. Und wie wir in Hamburg früher gesagt haben. Und ich finde das eigentlich, das habe ich auch gestern kurz bei meiner Sendung angesprochen, echt, ich traue keinen Künstlern, die das unbedingt noch nötig haben. Ich finde, das ist auch keine Fanpflege. Gestern haben 2 Leute nur vor der Halle gewartet, aber es ist egal, wenn Leute vorbeikommen, mache ich mit ihnen ein Foto und würde niemals dafür Geld verlangen. Ich will mich auch gar nicht damit aufspielen, aber ich finde, das ist auch echt eine Perversion, dass das irgendwie jeder zweite Künstler, der eine Halle ab 2000 Leute füllt, unbedingt meint, machen zu müssen.
Ja, es ist so ein bisschen wie so eine Fanbox. Also wenn mir Künstler in langen, tränenrührigen Insta-Stories erzählen, was sie alles für tolle Produkte in ihre Fanbox reintun, dann weißt du, am Ende geht's darum, möglichst eine dicke Mark zu machen. Es geht nicht um das Produkt, es geht nicht um die Musik, es geht nicht um die Kunst.
Es geht um die Box, weil die Box besser auch anders gezählt wird in den Charts. Dann heißt es, du kommst nach oben und das bringt dann wieder was mit sich. Dann kannst du auf Festivals vielleicht einen besseren Slot spielen. Das ist ja auch alles so ein bisschen so ein Politikum.
Ja, aber dann diese
komischen, auch alles echt.
Und diese komischen Geschichten. Warum müssen sich denn Musiker Gedanken machen, was sie in eine Papp-Fanbox reintun, die dann für 69 Euro im Internet limitiert verkauft wird? Es ist so ein bisschen Kapitalismus,
ich finde auch geil, wenn es mal wieder, weil alle, ich meine, es gab jetzt lange keine Konzerte und Tickets werden wahrscheinlich teurer werden, wahrscheinlich, weil viel kompensiert werden muss, aber ich glaube trotzdem, dass alle haben wieder Bock zu spielen und wenn es gleich wieder mit Meet and Greet anzufangen und Leuten, die sowieso irgendwie gerade auch in der Pandemie keine Möglichkeit hatten, Geld zu verdienen, unbedingt noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, als Konzerte schon kosten, finde ich echt immer noch ein wirklich fragwürdiges
System. Es ist ein bisschen System. Sellout einfach. Es ist Sellout. Es ist einfach Sellout.
Das ist wirklich harter Sellout, genau. Ich habe am Wochenende, was wollte ich dir noch erzählen? Ich habe hier noch ein paar Sachen mir aufgeschrieben.
Ja, meinen großen Punkt habe ich ich habe hier noch.
Ey, ich habe am Montag Maischberger gesehen mit Annalena
Baerbock.
Und man muss ja eine Sache sagen, wenn Sandra Maischberger eins beherrscht ab und zu, ist sie wirklich ein gnadenloser, kalter, kluger kluger Todesengel. Der ist wirklich unangenehm. Also, und das meine ich sehr, sehr unkorrumpierbar in ihrer ganzen Art und auch wirklich unangenehme Fragen gestellt, die so keiner gestellt hat. Als Annalena Baerbock da saß und sie gefragt hat, wie war das denn mit Robert Habeck? Wie haben Sie sich denn entschieden, wer Kanzlerkandidat wird? Haben Sie da die Frauenkarte gezogen? Und das wirklich sowas abgebrüht, das macht echt nur Sandra Maischberger. Und da zu sitzen, sie hat so eine Aura. Ich weiß nicht, ob du dich, die war ja mal bei uns in der Sendung.
Ja.
Und ich muss sagen, ich finde das faszinierend. Die hat, also mich schüchtert sie damit. Also ich würde da nicht hingehen, um politische Diskussionen anfangen zu wollen, wo ich vielleicht nur halb gar auch teilweise Ahnung habe. Es ist eine sehr gute Performance, die sie teilweise in Tag.
Ich finde
es gut, dass sie so unparteiisch ist.
Ich habe das auch gesehen und ich hatte aber beim Beobachten so ein bisschen das Gefühl, warum packt sie jetzt den Schraubstock genau aus? Also was ist der?
Ich glaube auch extra, weil das auch viele gerade nicht machen.
Ja, ich hatte ich auch gedacht, aber das ist dann auch wieder so ein kleines bisschen, wird sie das dann bei Armin Laschet machen?
Ich meine, da macht sie es hoffentlich auch, da bin ich absolut dafür. Also,
weil der Onkel sich ehrlich gesagt jetzt seit 3 Wochen vor 3 Wochen hat die ganze Republik davon geredet, dass die Hälfte der CDU-CSU-Fraktion von irgendwelchen aserbaidschanischen strangen Politikern Kohle bekommen hat, irgendwelche Maskendeals mit Millionen Leute, die haben ihre Mandate niedergelegt, dann 21, 22, dann kommt dann Onkel sich da Armin Laschet durch irgendwie Katrin Bauerfeins Show durch oder irgendwie Linda Zerwakis Show durch und auf einmal ist das,
geht ja, um aber ganz andere Sachen. Bei Sandra Maischberger, dass die Armin Laschet jetzt in einer Onkelhaftigkeit, das würde mich sehr enttäuschen.
Nee, aber Armin Laschet, das ist wirklich eine tolle Taktik und ich finde das wirklich
bewundernd. Die Minder-Taktik so ein bisschen, nee, die hat aber Olaf Scholz schon wahrscheinlich.
Ja, aber Olaf Scholz ist zu hart dafür. Armin Laschet ist ja wirklich auf meiner Rangliste Armin Laschet ganz klarer heißer Anwärter aufs Kanzleramt, weil der einfach diese am Ende denken die Leute, er wird schon irgendwie hinbekommen. Und das ist, weißt du,
ich glaube nicht. Weißt du, was meine Theorie ist? Wir hatten 16 Jahre Kohl. Dann hatten wir kurz mal Schröder und jetzt hatten wir 16 Jahre wieder CDU mit Merkel. Jetzt wird es mal wieder kurz Zeit für einen Step woanders hin, damit die breite Bevölkerung ein paar Jahre merkt, das kann doch nur die CDU hinkriegen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht jetzt, es könnte doch tatsächlich so sein, dass wir jetzt einen anderen Kanzler oder Kanzlerin bekommen für eine deutlich kürzere Zeit.
Sehr kurze, also 3 Jahre und dann, stellen wir angenommen.
Und jetzt, dann kommt nämlich leider wieder Armin Laschet. Das ist nämlich immer noch
Markus Söder,
weil er in die Kältekammer geht und immer noch richtig frisch ist. Ich wollte gerade Friedrich Merz sagen, aber du hast wahrscheinlich recht. Dann kommt nämlich Söder und dann ist er noch böser und noch weiter vorbereitet. Dann hat er sein Darth Vader-Kostüm nämlich richtig optimiert.
Meinst du?
Also mit dem er immer Fasching.
Also Markus Söder ist ein auf derart vielen Ebenen vorausschauend denkender Politiker. Einer der gewieftesten Typen, die überhaupt rumlaufen.
Absolut.
Ich würde dem das zutrauen, dass er auf den letzten Metern den CDU-Wahlkampf von Armin Laschet so sabotiert, dass die CDU ganz knapp nur zweitstärkste Kraft ist, ein Riesenaufschrei, weil dann muss die Grüne mutmaßlich Kanzlerin werden. All die konservativen Menschen explodieren. Das nutzt er, um Armin Laschet abzusägen und sich selber an die Spitze zu setzen. Dann 1-2 Jahre warten, dann stürzt Annalena Baerbock über irgendeine unbedachte Äußerung von Robert Habeck.
Über die
Habeck.
Staatskrise vom Satiriker stürzt sie vielleicht. In 2-3 Jahren.
Annalena Baerbock, das wird sie auf keinen Fall, nichts, was sie selber beeinflussen kann, sondern irgendein komischer grüner Jungpolitiker fährt irgendwie, keine Ahnung, die Tochter von Franz Josef Strauß tot oder irgendwie so. Also irgendwas ganz Unangenehmes.
Es reicht ja auch einfach, wenn sie ihr Weihnachtsgeld noch mal ein bisschen in die Höhe schrauben und das nicht absetzen. Das ist ja auch okay, wenn die das dann machen.
Ja, aber guck mal, was dann bei dir wieder ankommt. Das Ding ist, die hat das vergessen, der Bundestagsverwaltung anzumelden. Das haben irgendwie wenn du die Liste anguckst, der Politiker, die das waren, aus allen Parteien haben das Leute nicht angegeben. Ey, ganz ehrlich, das ist was anderes als Untreue und Korruption oder von aserbaidschanischen Leuten Kohle. Das ist auch scheiße, aber es ist nicht.
Ist alles scheiße. Hör auf, das jetzt zu verteidigen.
Nee, ich verteidige das überhaupt nicht. Ich will das mal in Relation setzen. Das ist schon, ich finde das interessant, dass das so aufgebauscht wird, aber im Vergleich zu dem, was da bei der CDU noch vor 2 Wochen los war und was so ungeklärt
ist. Ey, was bei der CDU generell los war dieses Jahr.
Hey, und ja, mal ganz ehrlich, Jens Spahn, Masken für 5,40 Euro zu verkaufen, dieser Scheiß mit den Testcentern, worüber wir in dieser Sendung geredet haben, die brauchen man wirklich, das ist wie Werder und HSV, die brauchen man eine Saison in der zweiten Liga, ehrlich. Die müssen mal wieder.
Mir liegt das nur am Herzen, ganz ehrlich, gleichmäßig und gerecht auf alle Kanzlerkandidatinnen raufzuprügeln.
Also ja, wenn geh schon, doch mal zu Sandra Maischberger, mach doch mal einen Kurs bei dir. Weißt du noch, wie angefressen die war, weil wir der kritische Fragen gestellt haben?
Ich weiß, bei uns war die nämlich ganz schön, trotzdem muss ich sagen, die war so, die fand uns so semi gut. Das weiß ich auch
ja,
noch.
Ja, die fand das scheiße, dass wir sie darauf angesprochen haben, dass es eventuell auch eine Talkshow mit Verantwortung dafür trägt, wer eingeladen wird und dass gewisse Dinge vielleicht auch einfach nicht in den Medien breit reproduziert werden sollten. Und da war, glaube ich, gerade das Thema, als wir die Sendung gemacht haben, welchen Anteil haben eigentlich Sendungen wie Ihre am Erstarken der AfD und am Verbreiten von deren Talking Points in der breiten Bevölkerung. Ne? Also muss man sich wirklich jeden Eumel einladen, nur weil der halt irgendwie laut rumblökt. Und da hat sie schon gesagt, ja, aber das muss man irgendwie abbilden. Und
da war die war mir bei unserer Sendung zu staatsmännisch. Da hatte sie sich zu oft mit Harald Schmidt, mit Helmut Schmidt gedatet gerade und hatte diese ganzen langen Sendungen gemacht.
Es gibt ja diese alten Sendungen bei YouTube von Giovanni Di Lorenzo und Sandra Maischberger, die interessanterweise, wenn man die Augen zusammenkneift, beide so ein bisschen ähnlich aussehen.
Ja.
Wirklich. Die haben, glaube ich, gemeinsam, wie heißt nochmal, aus dem Schlachthof, irgendwie so eine Schlachthof-Sendung haben die. Schlachthof, Maischberger. Giovanni Di Lorenzo hat nämlich seine ersten live aus dem Alabama, genau, später live aus dem Schlachthof. Und das haben moderiert im Bayerischen Rundfunk. Nee, es ist doch Giovanni Di Lorenzo. Doch,
live aus dem genau, live
Giovanni aus dem Lorenzo, Schlachthof, Sandra Maischberger, Günther Jauch, Werner Schmidbauer, aber auch Fritz Egner, Amelie Fried. Also diese ganze
da sind sogar 85 mal die bösen Onkels aufgetreten im Schlachthof.
Echt?
Das war, ja, das haben gesagt, du bist Skinner, du bist stolz. Gibt's auch noch auf.
Bevor über damals ein Skandal. Oh, auch eine legendäre Geschichte. Ich glaube, die Ärzte sind da auch mal aufgetreten. Ich glaube sogar abmoderiert von Günther Jauch, der damit überhaupt. Nee, das hast du mir doch mal geschickt. Du, diesen Auftritt von. Wer war das
ja,
nochmal?
Ja.
Wer war das? Das war nicht die Ärzte, sondern dieser eine neue Deutsche Welle-Künstler, irgendeiner, der von Günther Jauch völlig so ein alter Punker, so völlig abgewatscht wurde.
Ach, der, das war Fritz Teufel war das?
Fritz Teufel! Live aus dem Schlachthof und Günther Jauch hat absolut nichts damit
anfangen können. Fritz Teufel ist ja alt, 68er.
Genau.
Und hat einfach in einer kompletten Anti-Haltung das alles so sabotiert. Ganz grandioses Interview. Fritz Teufel, rest in peace. Das gibt es, glaube ich, bei YouTube
ich zu sehen. Diese
ganz
Woche,
grandios finde ich das.
Ich habe diese Woche.
Es gibt auch eins von ganz kurz von Günther Jauch. Da war Helge Schneider noch ein sehr junger Künstler und war bei seiner Sendung Na sowas. Und Günther Jauch hatte überhaupt kein Gefühl für das, was Helge Schneider präsentiert oder für den Humor. Es muss man auch sagen, Helge Schneider war ja auch Anfang der 90er wirklich hatte ein Alleinstärkungsmerkmal wie kein anderer Künstler so. Und Günther Jauch kam überhaupt nicht. Hat ihn versucht, auch so ein bisschen zu verhöhnen, dann so ironisch das zu sehen. Ist auch sehr, und gibt's auch bei YouTube zu sehen.
Ich habe diese Woche mit ein paar Kollegen darüber nachgedacht, warum. Es wird wahrscheinlich für mich, ich glaube, Günther Jauch, der ist ja auch ein Gatekeeper. Und wer wird Millionär, ne? Mhm. Promi, wer wird Millionär, jetzt in unserem Fall, das ist eine Sache, glaube ich, Olli, das habe ich für uns beide versaut. Da werden wir niemals eingeladen werden. Niemals.
Wir haben uns beide gegenseitig, glaube ich, das versaut, dass wir in solche Quizshows mal kommen.
Nee, ich glaube, Günther Jauch, wegen des Stinkefingers damals, das findet er, glaube ich, richtig scheiße und auch so ein paar Witze über ihn. Die Geschichte habe ich doch mal erzählt, dass Günther Jauch irgendwie dann, nachdem wir diesen Stinkefinger gemacht haben, dass er, glaube ich, bis nachts, irgendwie spät in der Nacht rumtelefoniert hat, um rauszufinden, ob das stimmt, dass wir den Stinkefinger von Yannis Varoufakis wirklich gemacht haben oder nicht. Also wirklich alle im ZDF angerufen hat, wo Thomas Gottschalk die Nummer rausgerückt hat.
Aber meinst du, der ist so nachtragend? Meinst du, der sitzt, denkt
auf jeden Fall.
Auch so, ach, das war eigentlich nein, eine
auf gute jeden Fall. Nummer ich damals. Glaube, also wenn du den auch in diesen alten Auftritten, wo er moderiert hat, irgendwelche progressiven Künstler, irgendwelche Punkbands, Fritz Teufel, der ist, ich glaube, das ist ein Typ, wenn der irgendwie jemanden nicht mag, dann vergisst er das sein Leben lang nicht.
Das kann sein. Es gibt, hat mir auch mal jemand geschickt, auf YouTube ein Privatvideo, wie jemand Günther Jauch in Potsdam trifft im Porsche und er lässt extra für das Kind von dem Fan den Motor einmal hochjaulen und dann gehen sie noch zusammen zu so einer Burg. Günther Jauch mit denen und zeigt denen da so Sachen. So super privat, das gibt's auch auf YouTube, ist auch sehr, sehr unterhaltsam. Und er steigt extra in den Porsche und drückt nochmal aufs Gas und dann filmen die das.
Ja, so.
Das
ist total witzig. Günther Jauch fährt einen Porsche?
Ich glaube, der fährt einen Porsche oder hat mal einen Porsche gehabt auf alle Fälle. So, das ist jetzt auch genug hier. Wir sind hier immer noch nicht der Gossip und Promi-Podcast.
Warum nicht? Warum eigentlich nicht?
Wir waren schon,
warum?
Wir haben schon mal versucht, ein Sex-Podcast zu werden. Mangelte daran, dass wir beide keine Erfahrung im Geschlechtsverkehrbereich haben.
Genau.
Leider
und,
nicht.
Ja. Und zu wenig positives Feedback bekommen haben auf unsere sexuellen.
Also, und dann ist man auch einfach eingeschüchtert.
Also hätte es damals mal
Feedback gegeben, ne? Positives beim Geschlechtsverkehr, dann wären wir vielleicht jetzt auch eure Sex-Podcaster. Ja. Das haben die Frauen sich selber jetzt zuzuschreiben.
Gibt es eigentlich einen männlichen Sex-Podcast?
Bestimmt.
Und das ist bei Männern sowieso irgendwie auf so eine eklige Art und Weise.
Gehört einfach immer dazu. Das ist, gehört auch immer bei den Männern ein bisschen mit dazu.
Es ist ein bisschen eklig.
Ich muss mich ganz kurz nochmal aufregen. Ich habe versehentlich die 6. Staffel von den Sopranos gekauft. Es kann nicht sein, Amazon Prime und auch iTunes, dass wir im Jahre 2021 immer noch Staffeln kaufen und dann sind die nur einsprachig, nur auf Deutsch oder Englisch. Dass du nicht in den, dann, und jetzt habe ich, es gibt Sopranos nur auf Englisch und nur auf Deutsch für 24,99 die Staffel. Und jetzt habe ich aus Versehen die Deutsche gekauft. Und ich mag es aber gerne auf Englisch sehen, mit deutschen Untertiteln. Und auf, den, auf der Englischen gibt es keine deutschen Untertiteln. Das ist so altbacken.
Ey, und pass mal auf, weißt du was? Du kannst bei solchen Fehlkäufen die Käufe auch zurückgeben. Du kannst den Kundenservice von Apple und von Amazon anschreiben und dein Problem schildern. Und in den allermeisten Fällen, in denen ich das gemacht habe, wurde mir das dann zurückerstattet. Und ich habe das wirklich, na gut, ich habe also teilweise dann wirklich mehrmals schreiben müssen, aber es ist möglich, Sachen zurückerstattet zu bekommen oder zum Beispiel fehlerhaft downgeloadete Sachen kann man auch reklamieren und dann kriegt man meistens einen Gutschein oder kann sich das dann nochmal kaufen. Aber ey, bei 24,99 würde ich auf jeden Fall mal schreiben, wenn du da
du hast vollkommen recht. Man muss sich auch mal wieder stark machen. Ich bin einfach auch zu faul, um E-Mails zu schreiben. Das kommt noch dazu.
Ich habe immer diese komische Rechnung im Kopf. Wenn ich mich jetzt hinsetze und eine E-Mail schreibe, so angenommen so ein Stundensatz von, ich setze immer so zugrunde, Stundensatz vielleicht 50 Euro. So, dann setze ich mich hin, schreibe eine halbe Stunde eine E-Mail für 24,99, habe aber selber nochmal Kosten draufgelegt von ebenfalls 25 Euro, weil es eine halbe Stunde Arbeit ist. Ist das dann, lohnt sich das dann wirklich? Oder ist es nicht einfacher, jetzt das nochmal zu kaufen? Geht das nicht viel schneller? Dann habe ich noch 29 Minuten Zeit, wo ich einfach andere geile Sachen mit meiner 50-Euro-Stunde machen kann.
Ja.
So muss man das leben. So, guck mal, das
so,
hat
mehr so eine Milchmädchen.
Also ja, das ist nämlich dieses neoliberale, durchrationalisierte bis ins Private. Jetzt habe ich mein Privatleben schon in 50-Euro-Stundensätze eingerastert, um herauszufinden, ob sich Sachen für mich lohnen. Entweder reg ich mich jetzt eine Stunde auf oder nehme die 50 Euro, reg mich nicht auf und mach was mit den 50 Euro Schönes.
So. Stimmt. Nicht so oft aufregen ist einfach ganz gut auch.
Ja, jetzt machen wir mal einen kleinen Break. Ich muss mir nämlich nochmal ein Pivo holen.
Wollen wir noch weitermachen? Wollen wir noch gleich ein kleines Tier, das es geschafft hat, machen?
Würde ich mich sehr freuen. Du hast was vorbereitet. Letztens bin ich mit dem Wolf dazwischen gekommen. Ey, ich habe übrigens eine Geschichte angefangen zu schreiben. Darf ich das auch nochmal?
Erwarten wir bald einen Roman von den Böhmermann?
Nein, ich habe gedacht, ich habe mich so über diesen Wolf gefreut, der durch Köln-Ehrenfeld gelaufen ist, weil ich eine dann doch irgendwie emotionale Beziehung habe zu Köln-Ehrenfeld, weil ich da arbeite und viel Zeit verbringe und das irgendwie ein guter Stadtteil ist. Und zwar, wenn man über Köln-Ehrenfeld schreibt, das ist ein Hipster-Stadtteil und ein hipper Stadtteil, das ist nicht zu vergleichen mit der Hipness, die einem in Berlin-Friedrichshain entgegenschlägt oder in Kreuzberg oder Neukölln oder sowas. Ein hipper Stadtteil in Köln heißt im Grunde genommen, das ist einfach ein Stadtteil, wo die Leute so ein bisschen so sind wie in Berlin in Südschöneberg oder irgendwo.
Südschöneberg gibt's nicht.
Naja, im Süden gibt von
Schöneberg. Schöne Südschöneberg.
Ja, nicht das Schöneberg im Norden, meine ich, wo man schon also nah dran ist.
Lichterfelde Ost vielleicht gibt es oder Lichterfelde West.
Ja, also ein hipper Kölner Stadtteil ist im Vergleich zu dem Hipness-Level von Berlin absolut unhip. Und ich finde, das ist
auch immer ein bisschen tragisch alles in Köln.
Es ist ein schöner Stadtteil. Und ich habe tatsächlich, als der Wolf nach Ehrenfeld gekommen ist, gedacht, das müsste man nochmal zum Anlass nehmen, das Image von Ehrenfeld und auch die Legendenbildung in Ehrenfeld ein bisschen anzuregen, weil ein Wolfsbesuch in einer Stadt ist was Besonderes. Und ich finde, es ist eine merkwürdige Zeit, Pandemiezeit. Und ich habe gedacht, man müsste jetzt als Kulturschaffender so ein kleines...
Willkommenssong schreiben.
Nein, ein Song, man müsste jetzt anfangen, Legenden oder Geschichten zu erzählen, die sich Generationen nach uns dann weitererzählen und die dann irgendwann in die DNA des Stadtteils einsinken. Und keiner weiß mehr, wo die Geschichte herkommt zum Beispiel. Also so eine Art Märchen erfinden. Und ich habe tatsächlich angefangen, ein Märchen zu schreiben. Das würde ich jetzt gleich nach dem Break mal holen, wo der Wolf eine Rolle spielt und auch der Stadtteil eine Rolle spielt. Ey!
Ja, geil.
Du wirst Atmen nicht schwer.
Ist doch gut. Wir machen Pause. Ich packe jetzt noch.
Ich habe dein schweres Atmen genau gehört. Du findest mich total scheiße.
Du hast
mich belämmert hier mit dem Adventskalender, wo du mit der Yoga-Lehrerin, wo du 1000 Geschichten schreibst und ich dann immer mitgespielt habe. Und jetzt habe ich meine Geschichte geschrieben.
Immer, wo ich immer mitgespielt habe. Danke, Jan.
Aber wie entstehen Wappen von Stadtteilen? Wie entstehen Wappen von Städten?
Das ist ein Stadtmaler gewesen, der wurde beauftragt. dafür. Da gab es einen genauso. Ja,
aber warum ist da die Lippa rot?
Lass
warum
das mal
da
den Hieronymos machen.
Warum oder hat so. Dann hat er das Lippe in Nordrhein-Westfalen, also Lippe, die Lippa, das Lipperland, warum hat das dieses kleine rosenförmige Arschloch als Logo? Oder warum ist
das Wolfgang von der Lippe gemalt hat.
Ja, oder warum ist in Coburg dieser abgeschlagene Kopf eines schwarzen Mannes als Stadtwappen? Oder
das kann man alles nachlesen im Internet.
Ja, aber das muss ja irgendwann mal angefangen haben. Irgendeiner muss sich ja mal was ausgedacht haben. Und ich habe gedacht, in Köln-Ehrenfeld hat ein Zahnrad auf blau-gelbem Grund. Und nicht mal der Leuchtturm, der dominierend ist für Köln-Ehrenfeld, weil hier mal Leuchtturmlampen hergestellt wurden in Köln-Ehrenfeld, ist im Stadtwappen. Aber man, jetzt kommt ein Wolf hierher. Ich will gerne den Wolf und ich will das Stadtwappen von Ehrenfeld, will ich updaten. Ich will eine neue Legende schaffen für einen Stadtteil. Darum geht's doch nur. Es ist ein Experiment letztlich. Und da habe ich eine Geschichte angefangen zu schreiben und die würde ich dir zumindest mal in Grundzügen
vortragen. Und die hören wir jetzt gleich
Dem Break. Aber Tiere, die es geschafft haben, machen wir auch noch.
Ja, machen wir extra eine pickepackevolle gefüllte Sendung heute.
Es ist eine Sendung, immer wenn wir sagen, es wird eine langweilige Sendung, wo nicht viel los ist, haben wir am Ende 7 Stunden und alle fragen sich, was war denn da los?
Mein Problem ist, ich pfeife ja aus dem letzten Loch. Du weißt ganz genau, dass ich irgendwann mal ins Bett muss. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich packe jetzt trotzdem noch auf unsere Fili- und Bumsi-Liste. Eine tolle Künstlerin, die ich letztes Wochenende kennengelernt habe, Arlene Cohn. Und die war, war auf unserem Hausboot. Und ich bin sehr dankbar, dass wir uns kurz unterhalten haben und ich damit auch ihre Musik kennengelernt habe. Die ist nämlich sehr, sehr schön. Und dieser Song hier, den mag ich besonders gerne. Der heißt auch noch Du bist so schön von Arlene Cohn. Den packe ich noch auf unsere Liste.
Und ich hoffe, dass der Song, den ich jetzt auf die Liste packe, noch nicht drauf ist. Aber ich glaube, ich befürchte, der ist schon drauf. Unsere Fili und Bumsi Playlist ist nämlich sehr lang. Ich muss einmal kurz scannen, ob er drauf ist. Warte mal. Und zwar, lass mich kurz, ich muss, sorry, dass ihr jetzt einmal dabei sein müsst, wie ich,
das macht unseren organischen Podcast.
Ja, aber das ist der transparente, der gläserne Podcast. Wir sind Mensch geblieben. Und zwar würde ich mir gerne von den Eels Lone Wolf wünschen, aber ich glaube, ich habe den vor langer Zeit mal in so einer Phase leichter Depression auf die Liste gepackt.
Novocaine for the Soul ist auch so toll von The Eels, kann ich nur sagen.
Ja, aber das ist ja Novocaine for the Soul ist, das macht man doch, das spielt man doch eigentlich gar nicht drauf.
Auch schon drauf. Es ist von den Eels nur Novocaine for the Soul auf unserer Liste,
habe ich. Dann kommt jetzt Lone Wolf von den Eels noch mit drauf. Gewidmet dem Wolf, der jetzt irgendwo wieder durchs Rheinland zieht, in der Hoffnung, dass er unseren Podcast hört und vielleicht auch nochmal sich meldet, nochmal in Ehrenfeld vorbeikommt, weil ich möchte gerne eine Legende starten, eine Wolfsgeschichte implementieren in die Stadt-DNA und der kann mir dabei helfen, indem er selber vielleicht nochmal irgendwie was Cooles macht, ein Mädchen frisst oder irgendwie eine S-Bahn aufhält.
Aber ich denke, das denkst du dir jetzt aus, diese Legende.
Ja, aber der kann natürlich, wenn der Wolf jetzt echt was macht, ist natürlich einfacher, da muss ich mir nichts ausdenken.
Ich erwarte jetzt gleich pures Blattgold von dir. Also, lass uns Pause machen. Jetzt gleich kommt wieder Böhmis große Geschichte.
Alles klar, wir sind gleich wieder dabei, fest und flauschig, am Sonntag, den 30. Mai. Es ist, und ganz kurz mal eben, warum ist denn am kommenden Wochenende schon wieder ein Feiertag? Fronleichnam.
Das nervt mich auch.
Was soll denn der Scheiß? Reicht es jetzt nicht mal langsam?
Gut. Reicht wirklich. Ich habe drüben noch 2 Hähnchenspieße, die hole ich mir mal kurz rüber, mit Teriyaki-Soße.
Bis gleich.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Mach ich nicht. Elmshorn. Nö. Elmshorn. Das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn. Richtung Kiel mäßig. Elmshorn. Nö.
Ich gucke gerade in das Gesicht eines konzentrierten Mannes, der bereit ist, seine Geschichte der Weltöffentlichkeit zu zeigen.
Nein,
es ist die Geschichte eines Wolfes, der Ehrenfeld erreicht hat.
Mach doch mal jetzt Erwartungsmanagement. Okay. Wir fahren das erstmal jetzt mal ganz kurz runter.
Ich wollte das jetzt ein bisschen aufheizen für dich einfach.
Nein, wir sind hier der gläserne Podcast. Das ist hier alles Werkstatt. Die großen Sachen. Du machst dein Album und deine Bühnengeschichten. Ich mache Fernsehsendungen, wo man sich Mühe gibt, sich einschließt. Das hier ist Werkstatt. Wir sind hier in einer Werkstatt. Und ich habe mich gefragt, wie kann man diese Begegnung, also das ist mir viel zu schnell aus den Zeitungen verschwunden, dass ein fucking Wolf, ein wildes Tier, was seit 200 Jahren wahrscheinlich nicht mehr in Köln war, einfach durch Ehrenfeld läuft. Und zwar nicht einfach nur so ein bisschen, Ehrenfeld ist ja kein Stadtteil am Rand, sondern es ist mitten in der Stadt. Von Ehrenfeld aus sieht man den Dom und alles. Das ist richtig mittendrin. Und dann läuft hier der Wolf und holt sich irgendwie mit dem Kebabland
Ich finde das irgendwie wirklich erstaunlich, wenn ich das mal kurz sagen darf, dass du überhaupt kein Interesse an meinem rumänischen Straßenhund hast, der wirklich eine tragische Lebensgeschichte hat, aber an so einem random Tier, dass ich zufällig so ein Hund ohne Personality, so ein random Wolf, der seit Jahren noch Scheiße frisst, im Wald lebt, nicht domestiziert ist und irgendwie einfach da angewackelt kommt, dass der dein Herz so schnell erobern kann, während ich hier eine Geschichte vom Tier, was irgendwie illegal befreit wurde von wirklich Menschen, die ihr Leben in Rumänien gelassen haben, fast, die durch einen Stacheldrahtzaun geklettert sind, um so einen kleinen Hund zu retten. Und du tust so, als wenn dieser Wolf irgendwie wirklich die Errungenschaft ist, die Elon Musk bis jetzt nicht erreichen konnte.
Weil ich finde, der Wolf ist ein mystisches Wesen für mich. Mystisches Wesen. Wie ein Bär oder ein Tiger. Ich bin aufgewachsen in Norddeutschland, da gab es noch Geschichten von Luchsen, die Älteren, die so im Jahrgang 50er, 60er Jahre, die haben uns Kindern noch erzählt, dass sie früher Luchse im Wald gesehen haben.
Und ich gibt's auch immer noch, in Saarbrücken habe ich einen Luchs gesehen. Das gibt's noch.
Ja, der Luchs war der Ministerpräsident. Tobias
Hans. Die sind alle abgewandert in ein hinter Saarbrücken ist, die haben sich ein eigenes Schloss, die Luxemburg gebaut jetzt. Und da.
Aber ich finde es geil, dass der Wolf ausgewildert wurde und dass er wieder sich Raum nimmt. Und ich finde es geil, dass der Fuchs einfach dass er quasi noch einen oben drauf bekommt, dass am Ende der Nahrungskette jetzt nicht mehr der Fuchs steht, sondern einfach noch ein geileres Raubtier. Ein Wolf, wie geil ist das denn? Ein richtig großes, wildes Raubtier. Finde ich mega cool. Außerdem spiele ich gerne Red Dead Redemption und finde es am allergeilsten, wenn man dann von so einem Wolfsrudel angefallen wird, irgendwie in der Prärie, und dann schießt man die Wölfe tot. Finde ich auch cool irgendwie. Im Computerspiel.
Wie schön.
Also pass auf. Und ich habe gedacht, diese Begegnung des Wolfes mit der Stadt, das ist sowas Besonderes, das muss man irgendwie im Gedächtnis der Stadt festhalten. Und dafür müssen ja Leute, Kulturschaffende sind da ja für da. Und ich habe gedacht, das bringt jetzt nichts, einen Witz mir auszudenken oder einen Film. Das wird ja die Zeit nicht überdauern. Also muss ich anfangen, mir eine Geschichte auszudenken. Und ich habe mir eine Skizze geschrieben. Ich habe versucht, so zu schreiben, als wäre ich der vergessene Bruder der Gebrüder Grimm.
Okay.
Weißt du, wie bei den Teletubbies, der dritte, der nicht mitmachen durfte, weil er irgendwie das nicht
rausgeschmissen wurde.
Der es nicht ernst genommen hat.
Weil er sich nicht ans Thema gehalten hat, genau.
Genau, die Gebrüder Grimm übrigens, die Ehrlich Brothers des
Da gab es ja auch immer noch einen dritten, den dunklen Bruder, also mit der dunklen Vergangenheit, der irgendwie. Nee,
der Abtrünnige. Das war der Lustige, weil die Gebrüder Grimm, die haben immer so ernst geguckt, so ernst, dass sie auf dem 1000-Mark-Schein hinten drauf waren. So ernst waren die. Und da gab es einen lustigen, der Gags gebracht hat, immer der die Punchlines, der gesagt hat, ey, was schreibt ihr für eine Scheiße für Horrorgeschichten für Kinder, was soll der Bums, mach doch mal was Lustiges, nee, raus jetzt, und dann ist er abgehauen, musste dann.
So, haben die so geredet, ja. Nee, haben die so eine Stimme gehabt, die Brüder Grimm,
raus jetzt, du bist so lustig.
Ich klang gerade wie Katharina Thalbach, kurz.
Raus jetzt.
Okay, pass auf. Der Arbeitstitel ist Der Wolf von Ehrenfeld, aber es ist wirklich, der Wolf kommt, im Grunde genommen geht die Geschichte nur so weit, bis der Wolf erst in die Geschichte kommt. Ich brauche dein ehrliches Feedback. Ich gucke auch auf dein Gesicht dabei. Also
Okay.
Ey, und ganz ehrlich, du musst mir das jetzt mal, die 2 Minuten gönnen wir jetzt mal.
Ich gönne dir so viel, Jan. Ich bin ein größter Förderer. Wirklich.
Ja. Du torpedierst es bestimmt mit irgendwelchen Einwänden jetzt gleich.
Was Nein, unlogisch ist oder so. Ich möchte jetzt einfach mal zuhören und mal genießen können.
Endlich mal.
Soll ich Augen zumachen?
Dabei, nee, bitte nicht. Okay. Ja, wir haben schon viele Momente gehabt in dieser Woche. Also für mich zu viele Momente, wo du zu nah an meinem Penis warst.
Ich genieße jetzt einfach nur und schweige. Der Genießer schweigt.
Okay, der Wolf von Ehrenfeld. Es war einmal, da die alte Stadt Köln unter einer schrecklichen Seuche litt. Tod und Unheil hing über der 2000 Jahre alten Stadt. Ein Ende der Seuche war nicht in Sicht, und so schlug sich die Hoffnungslosigkeit und die Allgegenwart von Leid und Krankheit nieder auf das sonst so freundliche Gemüt der Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Die Menschen verbarrikadierten sich in ihren Häusern, gingen einander aus dem Weg, und so wurden mit der Zeit aus Nachbarn Bekannte und aus Bekannten wurden Fremde. Es war nicht so, dass die Menschen stritten. Die Menschen lebten einfach nur noch für sich, trafen einander nicht mehr und kümmerten sich nicht mehr umeinander. Dunkelheit und Kälte zogen ein in die Herzen der Menschen und breiteten sich von dort aus in den Straßen, Häusern und Wohnungen Kölns. Wer sich zuvor noch offen auf dem Gehsteig begrüßte, würdigte sich tags darauf plötzlich keines Blickes mehr. Einsam wurden die Menschen der Stadt und ängstlich und bitter. Und Tag aus, Tag ein hingen über der geplagten Stadt dicke schwarze Wolken und ein unerbittliches Donnerwetter. So trug es sich zu, dass sich eines Abends ein Mädchen, nicht älter als 10 Jahre, die Treppe des alten Leuchtturms von Ehrenfeld, in dem sie wohnte, erklomm, um durch die große stumpfe Scheibe neben dem längst kaputten Hohlspiegel des Leuchtturms ihre unglückliche Stadt zu betrachten.
Seine Mutter war vor langer Zeit gestorben und seither lebte das Mädchen mit seinem Vater in dem alten Leuchtturm an der alten Eisenbahnstrecke, die Köln kreisförmig durchschnitt. Was lachst du denn jetzt?
Warum hat denn Ehrenfeld einen Leuchtturm?
Ja.
Ist das an der Küste oder was?
Jetzt hör mal auf, du bist jetzt schon neugierig.
Okay, mach weiter.
Der Vater war nach dem Tod seiner Frau so traurig geworden, dass er seither keine Arbeit mehr verrichten mochte und darum arm war und immer nur in seinem Bett lag und jeden Tag weinte und seufzte. Da der Vater krank war, war das Mädchen oft alleine und hat es sich irgendwann zur Gewohnheit gemacht, nachdem es seinem Vater das Abendessen ans Bett gebracht hatte, die hölzerne Treppe des alten Leuchtturms zu ersteigen und oben angekommen aus dem Fenster zu schauen, um ein bisschen Hoffnung zu schöpfen am bunten Treiben der Stadt. Doch seit die Plage da war, seit die Seuche da war, war es eben dunkel draußen und traurig in den Straßen und Gassen Kölns, genauso traurig wie im Leuchtturm. Eines Abends blickte das Mädchen wieder einmal aus der Turmspitze über die dunkle Stadt, während unten sein Vater aß und weinte und der Regen prasselte an die Scheibe. Aber das Mädchen weinte nicht. Es nahm eine Kerze und stellte sie in den zersplitterten Hohlspiegel des Leuchtturms. Es entfachte ein Zündholz, steckte den kurzen Docht an und beschützte die noch zaghafte Flamme mit seinen kleinen Händen vor Regen und Wind, bis das Licht der Kerze sicher brannte. So schimmerte von der Spitze des alten Leuchtturms an der Eisenbahn, die Köln kreisförmig durchschnitt, ein kleines warmes Licht durch die Dunkelheit der Stadt. Und durch die Splitter der zersprungenen Spiegelscheibe sah es aus, als brannten 1000 kleine Kerzen, die doch zugleich fast unsichtbar flackerten, so dass, selbst wenn die Menschen der Stadt in ihrer Bitterkeit es noch hätten sehen wollen, sie ihr Licht wohl kaum bemerken konnten. Jeden Abend, wenn sein Vater aß und weinte, zündete das Mädchen von nun an seine Kerze in dem alten Hohlspiegel des Leuchtturms an. Und jeden Abend schimmerte das Licht von 1000 kleinen Kerzen unbemerkt über die dunklen Dächer Ehrenfels. So ging das viele Wochen und Monate, während die Seuche das Leben in der alten Stadt Köln jeden Tag ein Stückchen mehr in Dunkelheit hüllte. Bis Köln eines Tages in vollkommenem Dunkel lag. Nur die kleine Kerze des Mädchens leuchtete durch den finsteren Nebel über der Stadt in die Ferne. Eines Abends, das Mädchen war gerade daran, seinem kranken Vater das Essen zuzubereiten, klopfte es an die Tür des alten Leuchtturms. Das Mädchen öffnete und vor ihm stand ein hungriger Wolf und fletschte die Zähne. So. Bis dahin habe ich das jetzt erstmal so als.
Ja.
So, und jetzt willst du nämlich wissen. Du willst jetzt wissen, was macht der Wolf? Wie ist der drauf? Warum kommt er? Hat ihn das Licht des Leuchtturms angelockt? Was passiert als nächstes? Oder? Sag mal.
Ja. Es kommt so vor, als wenn du einfach ein altes Märchen vorgelesen hast und die letzten zwei Sätze rangehängt hast mit dem Wolf. Eigentlich war die Geschichte schon durch.
Nein.
Ist aber sehr schön.
Diese Geschichte habe ich in Original selbst mir ausgedacht.
Es ist eine sehr schöne Geschichte. Ich habe die ganze Zeit gefragt, wann kommt endlich der Wolf?
Ja, da ist er jetzt. Ja, und guck mal. Alleine das, die Geschichte heißt dann der Wolf von Ehrenfeld. Dann liest man das, denkt so, ey, ja, ist ja okay mit dem Leuchtturm, bla bla bla, wann kommt der Wolf? Und weil du auf den Wolf wartest, weil die Geschichte der Wolf von Ehrenfeld heißt, ist das schon Cliffhanger. Dramaturgisch spitze.
Es ist, also du hast uns gerade wirklich hier auf die Folter gespannt mit diesem Cliffhanger. Die Frage ist, geht es nächste Woche weiter?
Das ist jetzt die Frage, wie dann mein Zeitmanagement das zulässt. Ich muss es mit meinem Management.
Du bist doch gerade in der Sommerpause.
Ja, aber nicht wirklich mal. Ich muss ja 1000 andere Sachen noch machen. Ich bereite
mich immer vor. Was zu tun. Aber ich finde es ehrlich gesagt eine schöne Geschichte.
Ist doch eine ganz geile Geschichte.
Sehr schön geschrieben, wirklich gut.
Also
sehr bildend. Nein, wirklich. Hat mir sehr gut gefallen. Die Frage ist, was passiert jetzt mit dem Wolf? Kann der Wolf sprechen? Ist das so ein wie heißt das nochmal? Nekrophil, Tirophil, so wie bei einem Blümchen?
Wie bitte?
Anthropomorph. Ja, genau. Ist das so einer? Oder ist das ein wirklicher Wolf? Woran kann der klopfen? Was will der da? Warum ist der Vater krank?
Ja, warum der Vater krank ist, das wird auch bei den Märchen der Gebrüder Grimm, die sind einfach immer nur krank und verwitwet. Warum, ist echt egal.
Mhm.
Und nur, dass es großen Kummer über die Familie bringt. Dass das Mädchen in einem Leuchtturm wohnt, finde ich auch geil. Und das ist vor allem, dass es ein Mädchen ist, stell dir mal vor, es regnet draußen, es sitzt oben in der Spitze eines alten Leuchtturms, der mitten in der Stadt steht. Und das Geile ist, den gibt's ja wirklich in Ehrenfels. Es steht einfach ein Leuchtturm in der Stadt. Steht ein Leuchtturm in der Stadt, weil am Helios-Gelände, da wurden früher die Lampen für die Leuchttürme hergestellt. Ehrlich.
Ah, und deswegen haben die da einen gebaut, so einen Prototyp.
Aber das vielleicht. Aber schon damals. Seit über 100 Jahren steht da ein Leuchtturm und der hat auch den Krieg überstanden. Naja, ist egal.
Jetzt leuchtet der nur noch, wenn die toten Hosen nach Köln kommen.
Ja.
Dann wird dann einmal.
Oder wenn ein kleines Mädchen da oben eine Kerze in den Hohlspiegel stellt, der natürlich zersplittert ist und nur der Wolf sieht es. Also es soll auf jeden Fall so weit gehen, dass der Wolf
das Licht sieht. Du gehst schon so weit, dass du versuchst, ich sehe schon, wenn diese Geschichte fertig ist, dann wird dieser Leuchtturm in Ehrenfeld, der wahrscheinlich immer noch da steht, wieder im vollen Glanz erleuchten auch vielleicht.
Der ist so ein bisschen runtergerabbelt, der gehört glaube ich jetzt irgendeinem privaten
zu einer Fahrradwerkstatt, glaube ich, oder einem Möbelgeschäft. Aber das steht
da immer noch. Macht das sowas wie Heinz Rühmann früher in Michel in Hamburg? Einmal im Jahr eine Weihnachtsgeschichte in der Kirche lesen. Jan Böhmermann liest die Weihnachtsgeschichte.
Ja, aber nicht übertreiben. Nicht übertreiben.
Schöne Geschichte. Bin gespannt, wie es weitergeht. An der spannendsten Stelle aufgehört. Ja. Du weißt, wie man das Publikum an der Leine hält.
Oder? Jahrelang GZSZ geguckt und was gelernt dabei. Von Dramaturgie.
Richtig.
So. Ey, nee! Nee!
Nee?
Nee, du warst schon... Nee!
Ich bin gerade so...
Ja, aber dann machen wir das Tier, was geschafft hat, dann am Mittwoch.
Die müssen wir am Mittwoch machen, genau.
Ja, gut. Ja, schade.
Ich dachte, es ist...
Ich hätte noch... Aber du hast so einen müden Blick, auch wie so ein... Du bist schon so... Und warum siehst du eigentlich auch... Du siehst aus wie Marcel Marceau mit deinem geringelten Pulli heute. Hast du noch Pantomime-Workshop heute?
Ich bin tatsächlich wahnsinnig müde. Ich bin heute Morgen wieder... Ich habe mir den Rücken zerstört im Nightliner. Der hat so gewackelt. Und ich brauche heute einfach mal einen gesunden Schlaf. Es ist spät am Abend, am Freitag. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen. Hab nicht mal ein Bier aufgemacht. Und es ist ja süß, wie mir so kleine Murmeltieräugelein gucken.
Du hast mir schon so oft die Sendung, wenn ich richtig warm wurde, so oft auf diesen magischen Knopf gedrückt, wenn die Musik losgeht, dass ich das jetzt auch einfach mal gemacht habe.
Was macht eigentlich Ulrich Tukur? Hat er sich von seiner komischen Jan-Josef Liefers-Dietrich Brüggemann-Geschichte da wieder erholt? Der hat ja irgendwie geschwiegen dazu, ne?
Ich glaube, das prallt er ihm ab. Das ist ja auch echt ein toller Künstler, ein toller Schauspieler. Ich würde das jetzt auch, das ganze Thema einfach gar nicht mehr besprechen wollen, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich bin froh, dass das auch einfach jetzt... war eine doofe Sache, aber ich würde... Das sind so Sachen, da kann man sich noch ewig dran aufhängen, aber ich glaube, eigentlich ist es gut, dass es vorbei ist.
Ich fand es einen sehr schlauen Satz, den ich gelesen habe, wieder mal im Internet bei der berühmten Plattform Twitter. Ich scroll mal eben kurz runter, um auch die Quelle vernünftig zu kreditieren. Genau, ach ja, es war mein lieber Kollege El Hotzo, das Internet-Genie, der 21-jährige Mastermind des Internets, der schreibt, und das ist wirklich wahr, Querdenken ist die erste Revolution, die nicht durch Truppen, sondern durch Gastronomieöffnungen niedergeschlagen wurde. Das ist wirklich so. Weißt du, die Inzidenzzahlen gehen runter, die Leute gehen in die Kneipe und das ganze Ding verpufft einfach. Geht einfach weg. Alles klar, ciao.
Das war's jedenfalls mit Fest und Flauschig. Und genau, habt eine schöne Woche. Mittwoch sind wir wieder da mit Boomer Cringe.
Genau, und ich würde mich freuen in der Zwischenzeit, bitte keine Vorschläge zum Thema Wolfs Geschichte, aber ich grüße Sarah Borini und Moritz Hoffmann, die sich inspiriert vom Wolf von Ehrenfeld schon Gedanken über ein neues Stadtwappen gemacht haben. Und ich würde mich freuen an dieser Stelle, wenn ihr ein bisschen eine Minute Zeit habt und euch mit Grafik auskennt, wenn ihr vielleicht die Macher vom Design-Tagebuch seid und euch revanchieren wollt für den geilen Credit, dass ihr einfach mal ein bisschen überlegt, wie könnte das neue Wappen von Ehrenfeld aussehen mit Leuchtturm und Wolf.
Zeigt uns eure starken Wappenvorschläge.
Ja, schickt die auch Olli, der wird sich super freuen darüber. Weil dein Bezug zu Köln-Ehrenfeld, der ist ja auch wirklich echt dickes.
Mag Köln. Köln mag mich nicht immer, aber ich mag Köln. Ich habe ein Herz für den Underground. Ich trete nicht nach unten. Köln, gute Stadt.
Okay. Habt eine schöne Woche. Bis zum Mittwoch. Tschüss.